Du hast es gesagt, nicht ich.
Ja, aber ich meine, leben in der Lage, dass wir von der Verbindung her
So, ja, das lasse ich drin, das lasse ich
typisch
drin.
bei der, typisch bei
Ja,
der Bundeswehr sind.
das
Ja,
lasse ich
das ist ja
natürlich
meistens
drin.
auch so.
Alles gut. Alles gut. So, wir warten noch schnell, dass hier wir warten immer,
Genau, Uploading,
das
ja.
Uploading auf 99% steht, dass wir da auch immer so auf der sicheren Seite sind.
Ja, wir schauen nachher bei der Aufnahme ja so und so, wie es von der Quali ist. Da kriegen wir das ja auf jeden Fall hin. Das wird ja nicht sein. Solange es nicht weg ist.
Ja, jeder nimmt ja auch seine eigene
Ja,
Spur auf. Das ist
genau.
ja
99 bei
sowieso.
mir. Ja.
Alter, hört ihr mich? Er macht hier schon wieder Reconnecting.
Genau. So.
Hört ihr mich?
Okay. Bei mir ist ja,
Ja,
bei mir ist
ja.
auch 99%.
Ja. Matthias, hörst du uns ja, ne?
Okay, ja, ich
Okay.
habe jetzt auch 9.
Dann können wir
Ja, ich habe
jetzt
jetzt auch
wieder ansetzen.
99. Also wenn ihr mich hört, dann.
Ja, gut.
So, soll ich?
Ja, alles gut. Ja.
Genau. Ah.
Okay.
Soll ich kurz sagen, dass wir wieder da sind? Ja, dass der Schnitt nicht
Ja,
so drastisch
genau.
ist. Genau. Ja, wir sind wieder da, leben in der Lage. Die Antwort von Matthias zu meiner Frage kommt jetzt. Matthias, bist da?
Ja, ich muss jetzt noch mal kurz reingehen, müsste sonst
Oh,
schneiden, weil
ist
er
ja
sagt mir hier
witzig.
Reconnecting. Hört ihr mich?
Ja,
Ich höre
genau, wir
dich,
hören
ja.
dich. Ja, wir
So.
sind
Hört
nochmal
ihr
bei der
mich?
U-Boot-Sache. Genau,
Ja?
wir hören dich, Matthias. Alles gut.
Okay, ja,
Okay,
super.
alles
Ja, weil
klar,
er sagt mir hier
tschüss.
ständig.
Booty Talk. This is Booty Talk. Come and take a listen. Entertaining, that's without a doubt. Booty Talk. Come and listen here. Yeah, giving you the news about Bundeswehr. Time to get it started. This is what you wanted. Giving insight all about the German army. This is next level. You just gotta come through. You might learn something new. Yo, I'm trying to tell you. This is Booty Talk. Let's go.
Bundi Talk, ich höre mal Booty Talk, denke ich immer die ganze Zeit. Richtig geil. Habe ich schon wieder Bock zu tanzen. Vor allen Dingen, weil ich das auch so gut kann. Nee, wir sind zurück. Ich sehe Mavi schon mit so einem tollen T-Shirt von unserem tollen, krassen Podcast. Also so totaler krasser Merch von uns. Willkommen erstmal bei unserer fünften Staffel, fünfte Folge. Geilster Podcast ever, das brauche ich gar nicht dazu sagen. Also, wenn das nicht an die Spotify-Charts-Spitze stürmt, dann weiß ich auch nicht. Aber natürlich auch für Zivilisten. Wir probieren auch alles so zu detaillieren und so zu erklären, dass es hoffentlich auch normale Menschen verstehen und nicht nur Bundis. Aber erstmal liebe Grüße an die Bundis. Ich mach mal die Hackis, auch mal die Bundis. Auf jeden Fall da rein. Ohne Gewehr, der Bundi-Talk. Mit Dampfi und Mampfi heute mit mir ein Gast. Das freut mich auch. Endlich mal wieder die kleinste Teilstreitkraft wieder am Start, die Marine. Wir haben heute Matthias Reinfeldt, Marineoffizier. Ich grüße dich, wie geht's dir?
Ja, moin ihr Lieben, mir geht's ganz gut. Hab ja gerade eine kleine Bahnfahrt hinter mir und freue mich jetzt bei euch zu sein.
Da stelle ich mir nichts anderes vor beim Offizier. Der muss Bahn fahren, auf jeden Fall. Ich finde das gut mit der Bahn fahren. Da hatten wir auch was im Podcast gesagt. Richtig nice, wieder ein bisschen präsent zu zeigen. Richtig cool. Freut mich, dass ihr Zeit gefunden habt. Das ist natürlich immer wichtig, sonst könnten wir nicht aufnehmen. Und dann würde ich einfach mal grob, Mavi, hast du noch irgendwas nennen?
Nee, 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 mach, mach, mach.
Ich
Ich
bin ja schon wieder
feier dich,
voll,
ja, ich feier dich.
ich bin ja voll im Flow. Wir haben mal eine kleine Vita wieder von Matthias gekriegt. Das ist ja auch sehr interessant, sein Werdegang. Also Marineoffizier, wie ich schon gesagt habe, kleinste Teilstreit, was ist wieder los, ne? Teilstreitkraft auf jeden Fall. Fregattenkapitän derzeit im Rang. Eingesetzt auch als Referent in Aufklärung. Planungsamt der Bundeswehr in Berlin. Da kann er auf jeden Fall gleich ein bisschen was zu ausführen, aber da spreche ich dich gleich nochmal an. 2002, schon seitdem man bei der Bundeswehr, also schon mal ein Altgedienter, definitiv. Nicht so ein Frischling, das ist mal gut, definitiv. Genau, natürlich diesen Standard-Werdegang, denke ich mal, Offiziersanwärter, ganz normal gewesen. Studierte Pädagogik. Ja gut, Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr kann man immer erwähnen. Ist immer eine schöne Uni, habe ich gehört. Ich habe ja nicht studiert. Genau, ich würde einfach mal sagen, dass du einfach mal so ein bisschen von dir erzählen kannst, weil wir haben ja gleich nochmal, speziell gehen wir nochmal darauf ein, dass du ja auch quasi so im militärischen Nachrichtenwesen tätig bist. Und da kannst du ja einfach mal probieren, so deinen Werdegang ein bisschen zu erklären und vielleicht dann sogar dann darauf zurückzukommen, dass du zum Nachrichtenwesen gegangen bist oder da besser gesagt auch tätig bist. Ja, Matthias, gerne sprechen.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Mein Werdegang ist ja, sag mal, zumindest für die damalige Zeit nicht so wirklich atypisch gewesen. Ich habe zwar ganz normal als Offizier in Werder angefangen, mit Gorch Fock und den ganzen Schulen, das Rote Schloss am Meer, Hogwarts, alles, was man eben so von der Marine Schönes kennt. Und dann wollte ich U-Boot fahren. So, und habe auch die gesamte Wachoffizierausbildung gemacht und das alles. Und als es dann tatsächlich ins U-Boot ging, hat meine Nase gesagt, Druckausgleich, das ist schön, aber das habe ich keine Lust mehr drauf, mach's ja jetzt alleine. Und dann musste ich mir halt was Neues suchen. Und das Personalamt war dann relativ flexibel, hat mir drei Dinge angeboten und dann ist es letztlich nachher das militärische Nachrichtenwesen geworden. Ja, und dann ging das so seinen Lauf, dass ich zuerst All-Source-Analyst war im Flottenkommando. Das heißt, da haben wir die maritime Fremdlage, quasi das, was mögliche, ja, ich sag mal, Gegner so an Flotten überall haben, was sie machen, was sie vielleicht vorhaben könnten. Da haben wir aus vielen, vielen, vielen Einzelquellen versucht, ein Gesamtbild zu machen, das der Admiralität zur Verfügung gestellt, damit die sich einen Überblick machen können. Ja, und dann ging es dann halt eben irgendwann mal weiter ins hydroakustische Analysezentrum der Marine. Das ist ein ganz feiner, kleiner Laden, der sich letztlich mit all dem, was unter Wasser alles so an Signaturen rumschwimmt, beschäftigt. Von dort aus durfte ich dann endlich dann Berufssoldat, weil es war damals tatsächlich ein Novum, weil auf unserer Ebene das gar nicht vorgesehen ist, dass du aus dem militärischen Nachrichtenwesen ins also Berufssoldat werden kannst. Das war ein Unfall, mehr oder weniger.
Bin ich
dann zurückgekommen ins Marinekommando, dann ja umgezogen nach Rostock und war dann tatsächlich zuständig für Steuerung, Planung der Aufklärungsmittel der Marine. Also alles, was wir so haben, Feldnachrichtenkräfte, Flottendienstboote, auch das hydroakustische Analysezentrum. Das habe ich dann quasi alles geplant, was wir so pro Jahr machen können. Hab Plans und Policy gemacht, Vorschriften und auch schon so einen kleinen Schnittpunkt gehabt. Was brauchen wir für Material? Was können wir uns vorstellen in der Zukunft? Und das habe ich dann auch fachlich bewertet und in die entsprechenden Stellen geschickt. Und dann kam die schönste Verwendung ever. Dann durfte ich Kompaniechef werden. Da bin ich dann auch das erste Mal von der Marine in den Cyber- und Information-Raum gewechselt. Und war dann Kompaniechef in der 2. ELOKA-Bataillon 912. Das sind
das ist das elektronische Kampfführungsbataillon, ne? Also das für die Hörer, die nicht so wirklich Ahnung darüber haben, dass sie das so ein bisschen gehört haben, worum es geht.
Ja, genau. So, und die 2. Kompanie, das sind halt die Seefahrer. Und das sind dann die Männer und Frauen, die auf unseren Flottendienstbooten den fachlichen Auftrag erfüllen. So, das durfte ich 2 Jahre lang machen. Das war die schönste Zeit, weil 130 Männer und Frauen, die auf dein Kommando hören und die du dann jeden Tag dazu befähigen kannst, eine bessere Version von gestern zu werden. Das ist einfach maximal erfüllend. Und dann ging es zur NATO, also das erste Mal ins Ausland, nach Shape, dort in ein Komitee, was im Bereich Nachrichtenwesen dann mit Schnittstelle zwischen Nationen und der NATO herstellt. Da kann ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber das war dann eben auf der strategischen Ebene und da war ich zuständig als Spinne im Netz für halt eben auch Plans, Policy und war die rechte Hand von der Leitung dieses Komitees.
Ja, du bist ja echt oft im Einsatz auch gewesen, ne? So, ich glaube, schon in 5 Jahren 4-mal oder so, kann das gut sein? Oder?
Ja, das kommt hin. Also ich spreche immer von 4-mal in 6 Jahren, will das nicht übertreiben, aber dreimal im Libanon insgesamt, einmal in Afghanistan. In Afghanistan war ich dann in der Rolle als Targeting Officer. Habe da dann noch eine Zusatzausbildung gekriegt und habe dann Netzwerkanalyse gemacht. Und letztlich ging es darum, herauszufinden, was in den Netzwerken passieren müsste, welche Stelle man herausnimmt, damit das Netzwerk bestmöglich in sich zusammenbricht und dann halt keinen Schaden für unsere Kräfte mehr anrichten kann.
Hört sich gut an.
Ja, und die letzten beiden Verwendungen waren dann halt einmal über einen großen Teich, also von Shape quasi dann an die United States Naval Academy. Von daher kennt mich vielleicht auch der eine oder andere dann aus dem Social Media, weil da habe ich dann tatsächlich angefangen, auf Insta auch ein bisschen bekannt zu machen, was die Marine da so hat. Und ja, jetzt bin ich in Berlin, im Planungsamt, wieder zurück in meiner fachlichen Aufgabe und versuche für die Truppe das bestmögliche Material für morgen zu besorgen.
Ah, cool. Das ist wichtig, definitiv.
Ja, das war's so zu mir.
Ja, das ist doch super. Mamfi?
Ja, ganz kurz. Du sagtest ja, du willst wolltest aufs U-Boot, ne?
Ja.
Ich habe jetzt auch gehört, also jetzt mal so ein bisschen in die Neuzeit gesprungen, dass die Marine gerade bei den U-Boot-Besatzungen richtig Probleme hat, Nachwuchs zu gewinnen, weil also auf U-Booten es kein Internet gibt. Stimmt das oder ist das nur so eine Scheißhausparole? Also kannst du loslegen, Matthias.
Ja, super. Nee, ich glaube nicht, dass das tatsächlich an, ich habe hier keinen Internetzugang liegt. Ne? Ja. Wie gesagt, wir haben generell auf jeder seegehenden Einheit einen MCON-Plan für die, die halt nicht im Militär sind. Der Kommandant legt fest, wann gefunkt werden darf und wann nicht, wann empfangen werden darf und wann nicht. Und wenn du nun mal im Einsatz bist, dann ist da generell immer relativ mau, gibt es feste Slots und das wird aber auch auf dem U-Boot berücksichtigt. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass wir uns mal vor Gedanken, dass wir uns einfach mal klar machen, dass die Geburtenrate so ist, wie sie ist und dass wir nicht nur die Bundeswehr als öffentlichen Arbeitgeber haben, sondern Polizeien, Feuerwehr, Nachrichtendienste und die gesamte Bandbreite der zivilen Verwaltung und wir alle konkurrieren um diese kleine Menschenmenge, die da halt eben in den öffentlichen Dienst möchte. So. Und dann hast du halt innerhalb der Marine die Besonderheit mit relativ vielen Abwesenheitstagen. Wenn du halt zur See fährst, das ist nun mal so, das kannst du auch nicht wegdiskutieren. Hast aber bei anderen Teilstreitkräften auch. Und du hast halt den Dienst an der Waffe. Und nicht jeder möchte eben den Dienst an der Waffe machen. So. Und da muss die Bundeswehr halt eben gucken, was für Anreize wir setzen können, um dann die jungen Menschen bei uns hineinzubekommen. Und das ist halt relativ schwer, wenn du guckst, dass selbst ich ja als Millennial sowas wie eine 4-Tage-Woche, 35 Arbeitsstunden und so weiter, Vereinbarkeit von Familie und Beruf extrem sexy finde. Und das auch absolut nachvollziehen kann, ja, dass Gen Z und alle Nachfolgen auf sowas echt Wert legen. Ja, weil die Zeit, sag ich mal, des boomeresken Arbeitsverhaltens, das ist vorbei. Ja, work harder finde ich total beknackt, work smarter finde ich viel besser und da müssen wir uns halt was einfallen lassen.
Ja, also wir hatten das auch tatsächlich mal in einer, also könnte schon länger her sein, hatten wir es ja auch mal besprochen, dass ein großes Problem ist, dass sich die öffentlichen Arbeitgeber, wie du sie ja nennst, oder die, wie auch immer, oder sagen wir mal die Polizei, Feuerwehr, was wir da nicht alles haben, dass man sagen könnte eigentlich, wer jung ist, dient in der Armee oder halt bei der Bundeswehr und danach kann man eben weitergehen in die Polizei, Feuerwehr und was es da noch alles gibt, dass die sich halt ein bisschen mehr, also sich zusammen auf die Nachwuchs werfen und nicht gegenseitig als Konkurrenten betrachten würden. Da wäre schon viel gewonnen. Also dass man quasi so eine Art Aufbau macht für Behördengänge, dass man sagt, oh, wir brauchen die jungen Menschen eher beim Militär und dann, wenn sie eben dann später oder ins höhere Alter kommen, sagen wir mal 40 oder so, ne, vielleicht 45, man wird ja auch immer fitter, persönlich finde ich das, dass man dann sagen kann, okay, dann geht's halt weiter, obwohl es bei der Polizei dann natürlich auch früher losgehen könnte und Feuerwehr natürlich. Aber dass die sich halt nicht gegenseitig die Bewerberinnen und Bewerber wegnehmen würde, da wäre schon viel gewonnen. Ne? Und was wir auch, glaube ich, in dieser Staffel schon hatten, war natürlich auch mit der 4-Tage-Woche hatten wir besprochen. Und da gibt es ja wohl in der Marine auch ein Pilotprojekt, darüber haben wir gesprochen nämlich.
Ja.
Und wo wir auch festgestellt haben, locker würden wir das, also Grundbetrieb, wir sprechen vom Grundbetrieb, das, was im Grundbetrieb, Freitag macht eh keiner was Richtiges, das würden wir locker reinkriegen. Locker. Locker in eine 4-Tage-Woche. Und da könnte mal die Bundeswehr quasi auch, sag ich mal, so mal Vorreiter sein. Nicht, sag ich mal, irgendwas Bestehendes übernehmen, sondern sagen, wir sind die Ersten, die 4-Tage-Woche machen. Kommt zu uns. Bei uns ist halt weniger. So mal mit dem. Also wir fangen mal mit etwas an und machen nicht nur etwas nach von irgendjemand anderem, ja, sondern wir starten mal etwas Gesellschaftliches. Das wäre halt, darüber haben wir halt auch mal gesprochen schon. Das fand ich, ja, also das war unsere Feststellung zur 4-Tage-Woche so ungefähr. Ne? Ja.
Ja, dem kann ich mich prinzipiell anschließen. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam in eine Richtung gehen. Die Amerikaner haben uns da auch ein bisschen was vorher, weil da ist die Durchlässigkeit generell, ich sag mal, zwischen den dienenden Organisationen, aber auch halt eben hinter Wirtschaft. Und dann mache ich da mal ein bisschen und komme ich wieder zurück. Das ist da viel, viel, viel besser als bei uns und auch generell. Ich meine, wenn ich bin jetzt Berufssoldat, ja, immer Berufssoldat, sagt man ja immer so. Das stimmt so auch nicht ganz. Aber auch da sind die Amerikaner mit einem ganz anderen System wesentlich flexibler und vielleicht würde man dann tatsächlich auch einen besser atmenden Personalkörper bekommen, wie das immer so schön heißt.
Ja. Und was wir auch mal besprochen hatten, vielleicht nochmal dazu, dass wir natürlich quasi, aber da hatten wir auch zwei Seiten tatsächlich, weil es gibt auch junge Menschen, die sich gar nicht so lange binden wollen. Also jetzt Stichwort Beamter, Beamtin auf Lebenszeit. Dass für manche sogar sagen, das ist ein Vorteil, was die Bundeswehr hat. Also wenn du, ich hatte mal, ich war beginne ja auch manchmal auf Messen für die Bundeswehr so als Truppe quasi zu werben. Das machen wir auch, ne? Dass die Karrierecenter Truppe mitnehmen auf Messen, dass sie halt da authentisch sind und nicht was vom Pferd erzählen, sondern die Truppe quasi erzählen lässt, was sie macht. Und der sagt halt, es gibt aber auch viele junge Leute, die lieben das Konzept von uns, dieses ich muss mich nur auf 4 Jahre verpflichten, passt, dass sie das als Vorteil gar nicht mal so als Nachteil sehen, dass zum Beispiel bei der Polizei man quasi über die Ausbildung, dem Anwärtermodell und dann eben Beamte auf Lebenszeit wird. Gar nicht. Aber wir für uns haben auch, also hier im Podcast oder Dampfi und ich, würde ich sagen, haben halt für uns mal festgestellt, dass es eher ein Nachteil ist quasi, dass wir von den Behörden eigentlich das Schlechteste anbieten können, was, sag ich mal, Sicherheit bietet, im Gegensatz zu jetzt Polizei und anderen Behörden, wo es eben mit dem Anwärtermodell nach, sag ich mal, du machst deine Ausbildung, machst deine Pflichttore, dann machst du das Anwärtermodell, in dem du quasi deine charakterliche Eignung beweisen musst, ob du überhaupt dafür geeignet bist für diesen Beruf und danach bist du halt im System fertig. Ne? Und da aus unserer Bewertung ist aber so, dass wir quasi gesagt haben, wir bieten gegenüber den anderen zumindest Bundesbehörden das schlechteste Angebot. Das war halt unsere Bewertung. Ne?
Ja, ich sag mal, das große Pfund, was wir halt eben reinhauen, das habt ihr aber sicherlich auch besprochen, ist halt, in dem Moment, wo ich Berufssoldat werde als Offizier, ja, habe ich ein Laufbahnziel A14. So, das habe ich bei der Polizei natürlich nicht. Ne? Also da hast du A10, wenn du Glück hast, A11, ja, und in den höheren Dienst kommen halt da die wenigsten.
Ne? Ja, okay. Gut, dann habe ich noch eine Frage, ob du vielleicht da was sagen kannst, weil ich habe auch ein bisschen so auf Lehrgängen, ein bisschen Kontakt zu Mil-Nachrichten, Offizieren und Feldwebelanwärtern, Feldwebeln gehabt. Und die haben jetzt gesagt, also jetzt gesprochen auf den auf Hut, Heeres-Uniformträgerbereich, dass die jetzt auch vor kurzem erst personaltechnisch, also nicht truppendienstlich, sondern jetzt von BAPers von Ziel geführt werden. Und dass es da zu großen Problemen gibt im militärischen Nachrichtenwesen. Also zum Beispiel ein Stabsoffizier hat mir gesagt, ja, das Problem ist jetzt, es gibt zu wenig Elgan-Plätze. Das hatte man irgendwie nicht berücksichtigt. Und jetzt konkurrieren wir mit den Zierleuten, die Heeresleute gegen die Zierleute. Ist einfach zu wenig Platz. Hast du da Infos oder willst du was dazu sagen?
Ja, da möchte ich gerne was sagen.
Ich meine, die Hörerinnen und Hörer haben ja deine Reaktion gerade nicht gesehen.
Ja, ich weiß, das ist auch gut so. Ihr bekommt von mir auch ein bisschen diplomatischere Antwort. Es ist natürlich immer schwer, sag ich mal, wenn du persönlich betroffen bist. Ja, und ich bin jetzt gerade wieder persönlich betroffen. Ja. Also die Marine hat sich im Vergleich zu Heeresuniformträger und Luftwaffenuniformträger noch relativ lange erfolgreich gewehrt, dass wir auch abgegeben werden. Aber jetzt ist es soweit. Und für mich steht jetzt eine ziemlich wichtige Konferenz an. Das ist auch die letzte, wo ich betrachtet werde für halt eine gewisse förderliche Auswahl. Und bin just vom Personalwechsel, vom Personalführer, der mich jetzt seit mehreren Jahren kennt, auch zum Personalführer zur JISA, also Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance, also der quasi den MIL-NW-Teil macht, hingewechselt und habe auch nur durch Zufall erfahren, dass der jetzt überhaupt für mich zuständig ist, weil er mich auf ein Englischlehr, auf eine Sprachsonderprüfung für Englisch jetzt nach Rückkehr aus dem Ausland einprüfen wollte. Und habe ich ihn mal gefragt, wie es denn so jetzt so aussieht und ob wir uns nochmal kennenlernen wollen, bevor er mich dann vertreten darf in der Konferenz. Ja, und da kommen dann halt eben so das typische, ja, brauchen Sie sich ja gar keine Sorgen machen, weil das ist ja ein transparentes Verfahren und Sie werden ja alle gleich vorgestellt nach Eignung, Leistung, Befähigung und so weiter und so fort. Letztlich muss ich sagen, finde ich das gar nicht verkehrt, dass wir, egal welche Uniform wir anhaben, tatsächlich nach Eignung, Leistung und Befähigung in einem gemeinsamen Verfahren betrachtet werden. Das Problem, was ich sehe, ist, dass sich das über die Jahre immer wieder geändert hat und dass die Bedarfsträgerforderungen, also quasi das, was du mitbringen musst, in deinem Bereich, wo du geführt wirst, einem stetigen Wandel unterliegt. So, und da musst du selber auch ziemlich am Ball bleiben, dass du überhaupt weißt, was in den Bedarfsträgerforderungen drinne steht, damit du das erfüllen kannst. Und gewisse Sachen, ja, zum Beispiel beim Heer ist es so, für einen Generalstabslehrgang musst du 3 Jahre Chef gewesen sein. Zumindest hat mir das der Personalführer neu jetzt so gesagt. Und so will man das vielleicht auch beim Zür dann halt eben als Bedarfskriterium setzen. So, ich habe nur 2 Jahre Kompaniechef gemacht, weil ich danach gefragt worden bin, ob ich zur NATO gehe. Na, bei uns gab es diese Bedarfsträgerforderung damals so nicht. Da war das einfach, du hast deine Chefeignung nachgewiesen und dann war gut. So, und ich kann jetzt Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann auch mal Chef sein, um diese Forderung halt eben zu erfüllen. Deswegen habe ich ja meine Chefzeit trotzdem nicht schlecht gemacht. So, und dann rutschst du unter Umständen eben durchs Raster, durch gewisse Änderungen. Ja, da kommen dann halt andere, die es erfüllt. Die kommen dann zum Zug. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber letztlich kommt dann zu Eignung, Leistung, Befähigung sowas dazu. Das nenne ich dann Glück oder Zufall oder Schicksal oder weiß der Fuchs. Und das macht es dann halt ein bisschen bedauerlich. So. Und generell muss ich sagen, fand ich das halt tatsächlich schöner, von der Marine geführt zu werden, weil ich habe in der Marine angefangen als Marineoffizier und jetzt bin ich tatsächlich nur noch eine Marineuniformträger. Ja, weil personaltechnisch gehöre ich da nicht mehr hin. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade aus der persönlichen Sichtweise.
Mampfi, du bist gemutet.
Hallo.
Willkommen zurück.
Ah, jetzt, ja, sorry. Nee, ich finde das auch merkwürdig, aber es ist ja anscheinend so, dass jetzt tatsächlich, wenn man das jetzt so hört, ne, so diese Schritte, weil so wie du es ja gesagt hast, ist es ja so, dass immer die TSKs quasi, also jetzt, ich weiß das selber, weil ich auch mal bei der SKB war in Führung Unterstützungsregiment, ne, und da hatte ich ja auch immer die jeweiligen 3 Uniformträger bei und die hatten, auch wenn sie das Gleiche gemacht hatten, also der IT-Systemfeldwebel oder Satcom-Feldwebel, die waren, hatten alle, obwohl sie das Gleiche gemacht haben, andere Personalführer, weil sie immer in ihrer eigenen Teilstreitkraft der Personalführer hatten. Und das fand ich auch immer ganz witzig, weil ich war da eine Zeit lang in der S1-Abteilung eingesetzt und dann kamen die immer und wollten sich gerade die Feldwebel, die IT-Feldwebel, wollten sich immer ausplanen lassen aus dem Meister, weil sie gesagt haben, wenn ich nicht BS werde, will ich das gar nicht machen nach meiner Dienstzeit. Und für meinen Dienstposten brauche ich diese Ausbildung nicht, weil alles, was ich für meine Ausbildung brauche, habe ich beim Militär gelernt. Das Zivilberufliche hat mir gar nichts hier
Und das
gebracht in
geht
dem
ja dann um
Sinne.
BFD-Anspruch später,
Ne?
ne?
Ja,
Um
genau,
Förderung noch, ne?
deswegen. Und
Genau,
deswegen wollen die
ja.
da raus. Und die Luftwaffenuniformträger und Marineuniformträger wurden immer alle ausgeplant. Die Personalführer total verständlich, so, hey, klar, machen wir. Wozu, wenn du hast es mir erklärt. Und die Heeres, der Personalführer von Heeres und Volontär, du hast dafür unterschrieben, du machst den
Du
Meister.
machst das,
Oh
du
Mann.
machst das genau. So sieht's
So
aus.
ungefähr, ne?
Ja.
So, und das war, da habe ich das dann gemerkt. Aber so wie du das jetzt erzählst, müsste man eigentlich sagen, okay, es sieht so aus, als hätte sich Zier durchgesetzt und es wird nach und nach eine eigene Teilstreitkraft. Weil als nächster Schritt wären ja die eigenen Schulen, weil wenn die jetzt schon Personalführung selber machen, außerhalb der TSKs, also das ist ja denen ihr erklärtes Ziel, der
also
eigene
letztlich,
TSK.
letztlich. Ja, letztlich geht es ja in der Schullandschaft jetzt auch weiter. Also wir haben ja mit der Schule strategische Aufklärung in Flensburg. Ja,
Nee, Entschuldigung, ich meine jetzt, weil SKB hatte ja auch schon immer Schulen, Lokschule. Ich meine
naja,
jetzt
ja.
tatsächlich sowas wie USH, OSH, dass
Ach so,
die,
na, das glaube ich
das
nicht.
glaube ich schon. Irgendwie, die wollen das, die forcieren das. Das ist der erste
Ja,
Schritt. Das ist meine
das
Vermutung.
Okay, da können wir eine Heiermann-Wette drauf machen, ja, oder auf ein Bier. Das sehe ich tatsächlich nicht, weil das, sag ich mal, ja, mit infrastrukturell und so weiter und so fort. Also das kostet alles wieder ganz, ganz, ganz viel Geld und bei Geld hört es dann nachher wieder auf. Ja. Ja. Also ich sage mal, ein Personalführer jetzt, der ja sowieso schon da war, ein bisschen umzustrukturieren, das ist tatsächlich aus meiner Bewertung heraus ein bisschen einfacher, als da jetzt tatsächlich zusätzliche Strukturen nochmal aufzubauen. Aber ja, gucken wir uns an, wo die Reise hinführt. Ja, letztlich kann man halt festhalten, dass über so einen Reformprozess das immer, ich sag mal, bedauerliche Einzelschicksale halt eben gibt, ne, wo gehobelt wird, da fallen so ein bisschen Späne. Ja. Und ja, ob es jetzt sinnig ist oder unsinnig, man kann sowohl das eine als auch das andere vernünftig durchdeklinieren. Ja, du hast uns jetzt alle in einen Pool zentral geführt. Ja, und für die Marine war es auch immer so ein bisschen leidlich, weil es gibt halt eben nicht so viele von uns. Wir waren immer bei irgendeinem angeflanscht. Also wir hatten nie einen eigenen Personalführer. Zum Schluss waren wir jetzt bei den Fliegern mit dabei. Ja, das Schöne aber daran war eben, du warst bei der Marine, ja, und die wissen, was die Marine braucht und so weiter. Und jetzt hast du halt jemanden, der sitzt relativ weit weg. Aber das wird mit der Kommunikation in diesem Bereich bestimmt ganz, ganz, ganz toll funktionieren, richtig gut, damit die dann auch ganz genau wissen, wie die Marine uns dann ganz gerne mal zurückhaben möchte auf irgendwelche Dienstposten.
Mhm. Ja, wir werden sehen.
Gut. Wir werden sehen, aber die Reise hat uns gut in die Pause geführt, würde ich sagen. Also Vorstellungsrunde ist auf jeden Fall ziemlich nice, ausführlich. Auch Mamfi seinen Fragen schon wieder, das war wieder legendär. Und dann würde ich sagen, springen wir in die Pause und hören uns dann gleich weiter und dann starten wir weiter durch.
Ja, so machen wir das.
Bis gleich, ciao, ciao.
Bis gleich, tschüss.
Dampfi an alle kommen. Ohne Gewähr könnt ihr bei Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcatchern sowie auf www.ohne-gewähr.com hören. Lasst doch mal eine Bewertung da, wenn die Plattform, auf der ihr den Bundi Talk hört, diese Funktion anbietet. Somit würdet ihr uns bei der Verbreitung unseres Podcasts sehr helfen. Auf Blue Sky sind wir mit @ohne-gewähr.com vertreten. Auch könnt ihr uns hier unterstützen, unsere Reichweite zu erhöhen, indem ihr uns dort folgt und unsere Beiträge teilt. Solltet ihr Lust auf ein bisschen Bunditalk-Merch haben, könnt ihr nun einige Artikel wie Tassen und T-Shirts in unserem Non-Profit-Shop käuflich erwerben. Diesen findet ihr unter shop.ohne-gewehr.com. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr bei Spotify unter This is Bunditalk. Herzlichen Dank im Voraus. Ende.
Ich würde sagen, wir sind wieder zurück. Ein kleines Päuschen tut jedem mal gut. So, jetzt haben wir nochmal speziell erstmal drei Fragen. Generell grob der Dienst in der Marine. Also fange ich einfach mal an. Dienst in der Marine. Erstmal ein Stichwort. Wie kann man sich allgemein den Dienst in der Marine vorstellen? Ist man die ganze Zeit auf See unterwegs?
Fragezeichen. Ja, also erstmal müssen wir ja mal sehen, dass die Marine eine wunderschöne Teilstreitkraft ist, ja, mit dem Hauptauftrag Seefahrt, absolut. Ja. Und wenn man sich für Seefahrt entscheidet, muss man auch tatsächlich davon ausgehen, dass man recht viel zur See fahren kann. Ja, ja. Und das dann auch tun sollte, denn immerhin ist das blaue Tuch und wir heißen nun mal Marine und der Hauptauftrag ist tatsächlich zur See zu fahren. Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch den Bereich Marineflieger, ja, wir haben den Bereich Marineinfanterie, wir haben den Bereich Logistik, wo man dann zum Beispiel aus der seefahrenden Logistik heraus unsere Einsatzgruppenversorger und auch die Tender, ja, dann durchaus auch an Landdienststellen halt eben im Bereich Logistik weiter eingesetzt werden kann. Und dann hat man natürlich auch noch, ich sag mal, das kleine Gebiet militärisches Nachrichtenwesen, ja, wo man auch Landdienststellen hat. Aber eins muss ganz klar sein, wer sich für die Marine entscheidet, ja, sollte bitte hauptsächlich Interesse dran haben an der Seefahrt, ja, an der Marinefliegerei und an der Marineinfanterie, weil alles andere, ja, das kann ich auch in einer anderen Uniform machen, das brauchen wir auch. Aber das ist nicht unser Schwerpunkt.
Okay, ganz kurze Frage. Warte, Dampfi, lass mich ganz kurz.
Ja, sehr gerne.
Dieser Dad-Joke, ne, über die Marine. Was sagst du dazu?
ist es von Vorteil, nicht Schwimmer zu sein bei der Marine. Verteidigt man das Boot länger oder das Schiff?
Also da ich ja Pädagogik studiert habe mit dem Schwerpunkt Motivationspsychologie,
geil, super,
würde ich da ein ganz klares Ja zum Besten geben, ja, weil die intrinsische Motivation, nicht zu ertrinken, doch bei jedem Menschen durch den Selbsterhaltungstrieb maximal ausgeprägt ist.
Okay, ja, nice, nice, ja.
Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Im Rahmen von IGF, KLF, wisst ja alle, ne? Schwimmen muss natürlich abgelegt werden. Ja, die Fähigkeit, dass man schwimmen kann, die muss bei uns nachgewiesen werden. Ja. Also von daher, Nichtschwimmer haben wir, glaube ich, nicht im Bob.
Ja, und was ich auch so interessant finde, dass ja das so, also eine kleine TSK ist, ja. Also ich sage auch nur TSK, ich kann das andere anscheinend nicht so gut aussprechen. Aber dann so vielseitig ist. Also du kannst ja wirklich, also sagen wir mal, du fährst den ganzen Tag zu See, sage ich mal, oder du machst Transport auf dem Land. Also ist ja einfach genial. Also deswegen, also hätte ich das mal vorher gewusst, wäre ich vielleicht gar nicht zum Heer gegangen. Wäre ich vielleicht bei Marine gelandet, theoretisch.
Und also ja? Wir haben ja auch hin und wieder mal erstmal zu tun, jetzt durch unsere Gremienarbeit mit Menschen aus der Marine oder Kameradinnen und Kameraden aus der Marine, aber auch bei uns im Heer landen ja mal welche, die zum Beispiel als FEDler zur See gefahren sind. Und was ich immer bei denen so beneide, ist quasi, also diese Grenze zwischen Einsatz und Übung, die ist ja bei euch fließend. Also, weil ihr müsst ja immer so alles machen, damit ihr nicht untergeht und dass das Schiff nicht oder das Boot nicht brennt. Und solche Sachen. Das heißt, dass diese Lage ist ja immer auch trotzdem das Risiko mehr ist ja immer da. Das finde ich halt so geil, dass man trotzdem alles so machen müsste, als würde man in Einsatz gehen. Während bei uns ja so Übannahme 8-Sitzer statt Puma zum Beispiel, ne? So ungefähr gemacht wird. Was bei euch einfach nicht geht, weil man kann nicht einfach sagen, ja, lass mal die Beiboote da, weil wir gehen schon nicht unter oder so, ne, so ungefähr. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob ihr Beiboote habt, aber weißt du, was ich meine? So, das finde ich halt ganz cool bei der Marine.
Ja, auf jeden Fall. Also, und ja, Beiboote heißen sie nicht, ne? Okay. Seerettungsmittel, was wir da halt eben haben, ja, Inseln, aber alles gut. Aber tatsächlich halt eben auch das eine oder andere kleine Boot, was wir dann halt mit dem Kran ausbringen können. Nein, da hast du natürlich vollkommen recht. Also bei der Marine ist kämpfst, ja, ganz weit vorne.
Richtig gut.
Und das hat aber dann tatsächlich auch so ein bisschen Flashback nochmal auf die Fragen, die du gestellt hast, ist man halt eben oft und lange auf See. Ja, klar, ne? Weil die Einsatzvorbereitung, ja, die ein Boot oder ein Schiff, und hier vielleicht mal ganz kurz rein, Boot ist bei der Marine alles das, was eine Kompaniestruktur ist.
Mhm. Ah, okay.
Und ein Schiff ist alles das, was eine Bataillonsstruktur ist.
Ah.
So. Die Einsatzvorbereitung, die sieht natürlich vor, dass du auch zur See fährst. Ne? Also natürlich machst du deine Lehrgänge, ja, du gehst in unsere Ausbildungszentren und so weiter. Aber die Mannschaft wird mit dem Waffensystem hochgefahren, um dann in den Einsatz zu gehen. Ja? Da gehst du nach Neustadt, ja, ans Einsatzausbildungszentrum. Ja, dann fährt zum Beispiel die Fregatten, die fahren noch nach Großbritannien, ja, zu einem German Officer Sea Training und so weiter. Und da wird gekämpft, da wird Leckabwehr gemacht, da wird Feuer bekämpft und so weiter und so fort. Also sie machen wirklich immer alles, genauso wie du gerade eben gesagt hast, bevor man dann tatsächlich in die Mission geht, ja, bevor man Mission ready ist. Und das ist sehr, sehr umfangreich und hat dann halt eben auch wieder Abwesenheitstage von Familie und Freunden mit sich. Ja, das muss man dann tatsächlich wollen und dem muss man sich bewusst sein. Das ist trotzdem schön. Ja, und das kann man wirklich lieben, weil du natürlich die ganze Zeit mit deiner kleinen Kampfgemeinschaft unterwegs bist.
Ja, krass, sehr gut. Gut, haben wir die erste Frage erstmal abgebügelt, das hört sich immer gut an. Dann habe ich nochmal die zweite Frage. Die Marine ist personell die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr. Spiegelt sich dies in der Auftragslage und der personellen Einsatzbereitschaft wider in deinen Augen?
Wenn die Frage darauf abzielt, ob wir weniger machen, dann nee, der Gegenteil ist der Fall. Genau. Also die Marine ist, was Einsatz anbelangt, die Teilstreitkraft, die die meisten Aufträge in Relation zum Personalkörper hat.
Ja.
Ja, weil nicht alles, was ein mandatierter Einsatz ist, kommt ja groß in den Medien, ja, aber die Marine macht halt eben auch sehr, sehr viele einsatzgleiche Verpflichtungen, ja, die Sea Lines of Communication, unsere Seewege, die freie Seefahrt, ja, das ist das, was wir schützen, ja, wo wir dann halt Präsenz zeigen. Altlasten in der Ostsee, ja, die noch durch die Weltkriege da sind, wo die Minenräumer ständig unterwegs sind. Ja, und dann haben wir natürlich alles, was auch an Mannertierten einsetzen. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, Unifil als Dauerbrenner, was noch ist. Mhm. Ja, vielen vielleicht noch aus der Vergangenheit bekannt, Atalanta, mhm. ja, Piraten ja, im Norden von Afrika. Das sind da, wo wir dauerhaft eingesetzt worden sind. Jetzt ist die Hessen ganz top aktuell. Ja, das Mandat ist gerade verabschiedet. Befand sich ja auf dem Transit schon und mit Mandatverabschiedung sind sie im Einsatzgebiet unten angekommen und werden jetzt die Houthi-Rebellen zusammen mit anderen internationalen Einheiten dort unten eben im Roten Meer, ich sag mal, wahrnehmen. Okay. Hm. Ja, also wir sind dauerhaft unterwegs und dementsprechend ist die Einsatzbelastung der Marine auch tatsächlich hoch. Hm.
Ja, da habe ich mir auch so wirklich gedacht, fand ich auch die Frage wichtig, auch nochmal das zu hören, weil die meisten wahrscheinlich so und so immer diesen Vergleich haben. Bundeswehr, Chillerei, ne, mal gebe ich 20%, mal muss ich 300% geben. So, aber es ist ja wirklich, wenn du jetzt, wie Mamfi das vorhin auch angesprochen hat, wir den Vergleich ja immer haben, wenn ihr, sobald ihr auch generell auf See irgendwie geht oder so, ist halt immer, also in meinen Augen auch immer Einsatz. Ne? Deswegen ist bei euch halt auch übelst viel Belastung halt. Ja, und wahrscheinlich, auch wenn man noch 10.000 dazu nimmt, wahrscheinlich auch nicht machbar. Also ja, jeder arbeitet so wie damals bei uns auch. Bei uns hat es aber mehr damit zu tun gehabt, dass wir ein paar Dumme noch hatten. Deswegen haben trotzdem, sage ich mal, eine Person für vier gearbeitet. Mhm. Wir hatten aber eigentlich genug.
Ja, also, was bei uns halt machbar ist, zum Beispiel, du sagst einfach, okay, mir fehlt, ich habe nur 60% des Personals da, gut, dann lasse ich halt zwei LKWs da. Ja, gut, für die Übung. Nehme ich halt zwei weniger mit. Das geht bei euch nicht. Geht nicht. Ja, sonst, ja. Jeder, glaube ich, auf dem Schiff, weil auch so wenig Platz ist, ist sowieso Personal ja so wenig wie möglich. Personal sowieso schon geplant für so ein Schiff, oder? Das ist ja nicht so, dass ihr eine große Wechselbesatzung habt oder sowas.
Naja, was heißt Wechselbesatzung? Also wir haben ja jetzt mittlerweile das Mehrbesatzungskonzept. Ja, für unsere Korvetten zum Beispiel wird das gemacht, für die Fregatten wird das gemacht. Da ist jetzt auch die Diskussion, behält man das bei, geht man davon weg? Ja, nein, weil das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber letztlich haben wir den Personalkörper, den wir haben. Und was hier vielleicht interessant ist, auch in Bezug auf das, was du gerade eben gesagt hast, ein Signaler ist zum Beispiel ja nicht nur ein Signaler, sondern der hat dann auch noch zig Nebenaufgaben. Ja, wenn es zum Beispiel um Brandabwehr geht, ja, dann ist der in einem Brandabwehrtrupp mit eingespleist. Ja, wenn es um Leckabwehr geht, ja, ist dann ein anderer, der zum Beispiel in der Maschine arbeitet, auch gleichzeitig noch im Leckabwehrtrupp mit eingespleist. Und du hast so ganz viele Aufgaben an Bord, die wahrgenommen werden müssen, die dann auf den Personalkörper aufgeteilt werden. So, dann hast du 3, 4, 5 Nebenaufgaben. So. Fällt derjenige welche halt eben aus, brauchst du jemanden, der eben nicht nur Signaler ersetzen kann, sondern du musst halt eben auch dann gucken, hat er die Qualifikation auch zur Brandabwehr oder zur Leckabwehr. Ja, und wenn du deine Gefechtsstände ja, nicht besetzen kannst, dann kannst du auch irgendwann das Boot oder das Schiff ja nicht mehr so vernünftig bewegen, weder im ich sag mal Kampfeinsatz noch halt auch im Transit, weil du natürlich auch gewisse Regularien hast zum sicheren Teilnahme am Seeverkehr. Ja, das heißt, irgendwann kommst du unter so eine gewisse Grenze, Ceiling, ja, mit weniger Personal darfst du gar nicht fahren. Mhm. Ja. So, und dann ja, guckst du halt, dass du da das von einer anderen Einheit vielleicht noch leist, das Personal. Mhm. Und wenn da auch nichts mehr ist, ja, dann wird es halt eng. Mhm.
Ja.
Okay.
Ja, definitiv. Wir würden mal die Frage 3 nochmal dazu packen, die passt auch ganz gut. Gibt es in Marine bessere Aufstiegschancen aufgrund der Größe der TSK? Das ist jetzt, kannst du beantworten, wie du natürlich willst, ne? Weil die meisten denken jetzt, wenn es kleiner ist, ist es vielleicht einfacher, irgendwas zu, oder ist es genau umgekehrt? Ist halt die Frage. Was würdest du so aus deiner Erfahrung sagen?
Also generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Marine im Vergleich zu ihrer Größe bei manchen, ich sag mal, förderlichen Dienstposten auch in der Dotierung her ein bisschen überproportional repräsentiert war. Wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht. Ansonsten Eignung, Leistung und Befähigung. Dadurch, dass wir jetzt halt eben wirklich alle zusammengepackt haben, dass das nicht mehr in den TSKs alleine betrachtet wird, ja, sei das von der Beförderungsreihenfolge her, sei das jetzt von den Auswahlmöglichkeiten halt für irgendwelche förderlichen Verwendungen und so weiter, kommt da immer mehr eine Transparenz halt eben auch rein, und ein gewisser Ausgleich. Ja, es ist schon relativ schwer zu beantworten. Also generell würde ich sagen, sind die Aufstiegsmöglichkeiten in der Marine definitiv gut und gegeben.
Ja, ja, das glaube ich.
Aber ob es jetzt tatsächlich wesentlich besser ist als in einer anderen
Kann man auch gar nicht so groß vergleichen, denke ich mal
jetzt. Ich weiß es noch vom Stabsoffizierlehrgang, ja, aber das ist halt eben schon 11 Jahre jetzt her. Ja, ja. Da wussten wir von unseren Heeresuniformträgern, die haben von ihrem Kommandeur eine ganz klare Ansage gekriegt, hast du keine Einzug kommen, brauchst du hier eigentlich auch nicht wieder auftauchen.
Ja, ja.
So, weil die sind halt viele. Viele, ja, und müssen dann halt mit, ich sag mal, einer gewissen Mentalität da eben reingehen. Man hat dann auch ein bisschen das eine Ellbogenmentalität teilweise ein bisschen wahrgenommen bei dem einen oder anderen. Das liegt aber sicherlich auch am Charakter. Und ja, wir als kleinste TSK, wir kennen uns auch relativ schnell, relativ gut alle untereinander. Du hast dich immer schon irgendwo mal gesehen. Es gibt diesen schönen Spruch, man sieht sich immer zweimal in einem Marineleben. Ja, ja, für mich hat das eine positive Konnotation, ja, weil das Netzwerk ist halt relativ schnell gut etabliert und ja, die Kommunikation auch zwischen den einzelnen Communities, na, Marineflieger, Seefahrer, Marineinfanterie und so weiter, dadurch, dass du relativ schnell in einem Einsatz auch gemeinsam mit der anderen Community zu tun hast, ja, kommst du da relativ schnell nah. Also von daher ist das bei uns vielleicht also ganz ein bisschen familiärer und so.
Also bei uns ist es aber, muss ich auch sagen, und das ist aber jetzt nicht nur auf Offiziere oder so, sondern wenn man sich mal in der Artillerietruppe, also der Truppengattung Artillerie unterhält, dann stellt man auch fest, dass man oft dann irgendwann mal gemeinsam, zumindest in einem Bataillon, war gestern, hatte ich mich zum Beispiel mit einem Batteriechef unterhalten und dann haben wir beide festgestellt, dass wir für ein Quartal mal zusammen bei 132 in Sondershausen waren. Ne? Und da ist so, wie witzig, ne? So ungefähr. Also das ist, also ich denke mal, so Marine könnte man wirklich fast mit Truppengattung beim Heer eigentlich vergleichen, weil da trifft man sich auch irgendwann irgendwie wieder.
Ich kann auch ein Lied von damals singen, Panzergrenadiertruppe oder auch, ich war in Lehrbataillon. Was
singt denn die Panzergrenadiertruppe so, besonders in Litauen?
Ich sing Dampfee. Gar nicht mehr.
Was singen die denn da so?
Ich hab da nicht mitgesungen, definitiv.
Was singt denn die Zweite von L92 so? Weiß, ja, was singt die denn da?
Ja, ich weiß. Da war ich ja nicht mehr dabei.
Kennst du die Lieder?
Ja. Aber ich sag, da ist die Welt wirklich klein. Oder wenn, also vor allen Dingen dann auch noch Lehrbataillon, das große L dann noch davor hast und die ganzen Leute dazu kamen und auch bei so einer Lehrübung und so, du siehst die Leute, also ohne Scheiß hast du. Ich habe das immer gesagt, auch wenn frische Feldwebel damals gekommen sind und die große Schnauze hatten in der Raucherecke oder so. Ich habe gesagt, Jungs, macht es nicht schlecht mit mir, wir werden uns wiedersehen. Und da mussten die irgendwann wieder ins Büro kommen. Und dann ging die Tür nicht auf. Ne? So, also da mussten die gucken, ob die da dran stehen an der Türzage. Und wenn die da nicht dran stehen, haben die da nichts verloren. Halt ab zum Chef, meldet euch da, nervt mich nicht. Deswegen, ich sag, die Welt ist wirklich super klein, bei der Bundeswehr generell auch schon. Und ja, ich denke, wenn du übergreifend auch noch so ein bisschen arbeitest, sagen wir mal, mit den anderen Teilkräften und sowas, das ist schon krass. Also den Org-Bereich übergreifend, also richtig witzig auch. Ich würde mich nicht wundern, wenn ich hier in meiner Heimatstadt jetzt auch wahrscheinlich noch irgendeinen sehen würde auf einmal und sagen würde, Alter, das gibt's doch gar nicht, wo kommst du hierher? Ne? Also das ist so klein.
Also in meinen Einsätzen war es auch so. Ne? Wie gesagt, ich war dreimal in Libanon, ich war einmal in Afghanistan. Ja, und als ich nach zweimal Libanon, dann einen dritten Einsatz nach Afghanistan gegangen bin, habe ich gedacht, jetzt siehst du endlich mal bestimmt ein paar andere Leute, ja, so, und dann bist du da aufgeschlagen, weil durch die Einzelabstellung, ja, im Bereich IT, im Bereich MillenW, ja, im Bereich Sanität und so weiter, hast du dann doch wieder die Leute getroffen, mit denen du schon mal auf einem anderen Einsatz warst, ja, weil die Einsatz-Community auch eine, ich sag mal, deutlich kleinere Schnittmenge der gesamten Bundeswehr ist.
Ja, unglaublich. Das ist
wirklich so. Hey, Dampfi, bevor du weitermachst mit der nächsten Frage, wollte ich euch einen Witz testen, der gerade mir eingefallen ist. Okay.
Hau mal raus.
Was ist der Unterschied nach einem Skandal bei L92 und dem KSK? Die haben danach noch eine zweite.
Ja, das ist schon so, ja. Aber ein paar Soldaten weiter auf Abstieggleis auf jeden Fall. Also irgendwo auf dem Gleis Turnier rum.
Ja, der war böse, aber gut.
Ja. Bei der Vorstellung KSK, ne? Wir alle gucken uns das so an und keiner traut sich dem vom Werbungstrupp zu fragen, warum hat das KSK keine zweite mehr?
Ja, genau, das ist wirklich, ja, das ist schon hart, ja. Aber wir haben Spaß doch auch damals Seite. Auch immer im Podcast gesagt, das finde ich ja so. Also Skandale sind ja auch dazu da, um dann passiert auch was in der Bundeswehr.
Ich habe diese Woche, warte, lass mich kurz überlegen, diese Woche im Deutschlandfunk hat
ein Oberst, ich weiß nicht, ob er noch aktiv ist oder AD von der Luftwaffe, hat genau das, ja, von der Luftbereitschaft hat er es gesagt. Hat er gesagt, ich meine, er hat genau das Gleiche gesagt, was wir immer sagen, quasi, dass er gesagt hat, durch die ganzen Skandale bei der Flugbereitschaft, also Kanzlerinmaschine, umgeleitet, bla bla, hat er gesagt, hat sich halt alles vieles verbessert. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir immer sagen. Ohne die Öffentlichkeit, die Bundeswehr ist anscheinend nicht in der Lage, von innen heraus sich selbst zu verbessern, ohne dass Druck von außen kommt.
Also, ja, ich meine, das, was ich jetzt sage, das schneidet da bitte raus. Ja,
Sag mal nicht wieder.
Nicht so weit.
Okay, gut. Warte, ich schreibe mir auf. Aber, 18, das war 18, 15 ungefähr.
Wir können ja auch ein Lied davon singen. Wir gehen da gar nicht direkt drauf ein, aber wir können ja auch ein Lied davon rennen, wie Mampfi und ich damals auch in Gremien saßen, ja, und über Kampfjacken diskutiert haben. Nicht, besser gesagt, wir nicht diskutiert haben, aber es wieder andere gemacht haben, die diskutiert haben. Und einfach noch sagen zu einer Jacke, oh, Anorak. Ne? Also das ist so, weiß
warum disst denn jetzt Opi einfach
ja,
so?
Ja, ich weiß, aber bei ihm hört sich das ja noch gut an, ne? Bei unserem Lieblings-Opi damals. Aber oder immer noch Lieblings-Opi, er lebt ja noch.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße, wenn das hört, wenn das endlich mal wieder hört.
Hört
aber das
immer.
Ding ist, das ist wirklich, ja, ich hoffe, das ändert sich irgendwann, dass da irgendwie vernünftige Leute sitzen und das wirklich regeln. Das ist ganz, ganz wichtig.
Aber vielleicht auch ganz kurz, aber das ist ja quasi, müsste ja eigentlich deine fachvorgesetzliche oder sogar deine Führungsstelle sein, die Abteilung Planung im BMVG. Ne? Da saß ich ja auch mal bei einer Besprechung. Und da ging es dann auch um neue Ausstattung. Damals nicht KBSSK, sondern glaube ich das, was der Ausfluss davon, also KBSSK ist der Ausfluss vom Pilotprojekt zertifizierter Warenkorb 1 und 2 quasi. Und da ging es auch darum. Und dann kam da so ein Oberstleutnant und erzählt so, ja, aber das aktuelle System, was wir haben, ist doch auch bis minus, lass mich lügen, minus 18 Grad ausgelegt. Das ist halt Zwiebelprinzip, das hat bei uns damals schon funktioniert. Ja, wir saßen so da und Digga, du siehst seit 20 Jahren hier im Amt heizungsnah. Was weißt du denn noch über Kälte? Du weißt doch gar nicht mehr, wie sich Kälte anfühlt, außer wenn du runtergehst zum Rauchen. Also sorry, ne, das ist, das war so, definitiv. Das war so, wo du denkst so, und der macht jetzt hier, soll die neue Kampfbekleidung für uns einführen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Mann dafür ist, ne, so.
Aber es kommt immer tatsächlich auf die handelnden Personen und oftmals ist es halt eben tatsächlich nicht die Struktur, ja, sondern die Leute, die da halt eben sitzen, das Mindset. Es ist das Mindset, ja, und viele sagen halt immer, ja, was wir halt eben ausgehalten haben, das müsst ihr auch, ja, wo ich ganz klar sage, und zum Glück gibt es da halt ganz viele andere, die das auch sagen, nee, ja, das ist nicht work harder, es ist work smarter und wir haben ganz, ganz klar den Auftrag, ja, für unsere Männer und Frauen die bestmögliche Ausrüstung zu holen, ja, die dann, ich sag mal, kostentechnisch auch nachvollziehbar ist, ja, die Goldrandlösung, die darf nicht immer halt eben das Ausschlagkriterium sein. Das muss auch mal 80% halt eben sein und immer noch gut sein, damit wir eine gewisse Querschnittlichkeit halt eben auch reinbekommen. Ja, aber ich sag mal, wenn wir wissen, ja, dass es gute, fortschrittliche Systeme gibt, ja, dann nur, ich sag mal so aus so einer, keine Ahnung, Nostalgie und wir konnten das auch an alten festhalten, das ist einfach nur Quatsch.
Ja, nee, das ist wirklich so und das ist halt, ich weiß nicht, wir haben im Heer so ein Buch, das heißt Gefechtsnah ausbilden. Und da steht das eigentlich genauso drin, ja, wer quasi sich um Nässe, Kälte, Hunger und sowas, alles diese ganzen Faktoren weniger Gedanken machen muss, der kämpft halt besser, weil ja, das ist nicht bei den Dings, aber wer sich erstmal kümmern muss, dass seine Sachen immer wieder trocknen muss und so, ne, der wird dann halt eher überrascht vom Feind, als jemand, der sagt, jo, ich bin ja schon trocken, ne, ich kann das Zeug einfach einlassen.
Ja, das war halt eben wieder bei angewandter Motivationspsychologie, weil das sind nämlich letztlich die Grundbedürfnisse, wenn die befriedigt sind, ja, dann können wir uns auch auf was anderes konzentrieren.
Genau, und das ist nur, weil man, sag ich mal, wie man sagt, ja, du musst hart sein, du musst Dings, aber im Gefecht bringt dir das gar nichts. Klar, du hast die hart gemacht, aber auch die sind Menschen und die sind auch irgendwann aufgeraucht. Ne? Von daher ist das schon sinnvoll, wenn man guckt, dass man die Leute bestmöglich ausstattet mit dem so gut wie geht modernsten Kram, den es auf dem Markt zurzeit. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Bundeswehr gerade lernt. Mal gucken, müssen wir alles selber entwickeln oder was gibt es auf dem Markt schon an Stoffen etc. Ne? So auch das wieder so, als es, glaube ich, um den neuen Rucksack ging, war es auch so, dass man in die, wie heißt die Leistungsbeschreibung, die ja dann rausgeht für Ausschreibungen, zum Beispiel Sachen drin stand, wo die Hersteller gesagt haben, naja, wir können, wie heißt denn diese Nässigkeitsdurchlässung? Ja, das ist auch bei Snowboard-Anzügen steht das immer dran. Ich weiß nicht.
Also diese Wasserdichte, die da quasi durchkommen kann.
Ja, die Wassersäule, die da drauf steht.
Wassersäule, sowas, ne? Genau. Wassersäule ja. Haben die so hoch angesetzt, dass sie gesagt haben, so einen Stoff gibt's noch gar nicht. Aber wir können euch das anbieten, jetzt schon verfügbar bei 95% von dem, was ihr fordert. Dann können wir das so direkt quasi machen. Ne? Ja, das sind halt so kleine Sachen. Aber ich glaube, da sind wir zumindest auf meine Bewertung tatsächlich, gerade was Bekleidung, persönliche Ausrüstung angeht, sind wir eigentlich auf einem relativ guten Weg. Ja, das ist mein
Eindruck. Das war ja früher auch.
Zumindest also besser, als es noch vor 10 Jahren war.
Es tut sich was auf jeden Fall.
Ja. Wir probieren da gleich zur nächsten Frage zu kommen, aber auch bei mir aus dem Einsatz, auch, also quasi, wenn du jetzt Woodpower damals genommen hast, ja, das kam ja dann auch, aber ich hatte zum Beispiel von der norwegischen Armee hatte ich mir so Merino-Wolle und sowas bestellt, ne, weil das auch wirklich genial, kannst du gar nicht anziehen, die Hose, du brauchst gar nichts mehr anziehen, du stirbst drin, ne, also es ist so warm, ist unnormal, die Dichte, aber deswegen, da haben wir auch wirklich super gelernt schon, ne? Das muss man ganz ehrlich sagen, auch mit dieser ganzen Windfestigkeit und sowas und auch Windbreaker und was es da alles gibt und so. Oder auch die hier, der neue Rucksack und sowas der Bundeswehr, ne? Also muss, also gegenüber dem Flecktarn-Rucksack mit den 2 Taschen dran, wo du zuziehst, ne? Also ich sehe das im Vergleich, ganz alten Vergleich halt, ne?
Ja. Also ich habe den gerade abgeholt, ja, das neue System tatsächlich, ja. Jetzt kannst du sagen, was will denn der alte Mann im Amt damit? War nun mal halt eben ausgerollt. Und ich muss sagen, ich finde das System tatsächlich gar nicht schlecht, ja. Jetzt kommt das wahrscheinlich der geneigte Infanterist und sagt, du, das geht noch besser. Mag alles sein. Was du gerade eben gesagt hast, Dampfi, im Vergleich zu dem Flecktarn-Teil vorher. Genau. Habe ich jetzt einen vernünftigen Beckengurt, ich habe einen vernünftigen Stell drin, ja, ich habe ein Daypack halt eben gleich mit dran, das ist ein modulares System, wo der Helm jetzt auch endlich mal vernünftig mit eingepackt werden kann und so. Es tut sich halt eben doch schon
ein bisschen. Das Beste tatsächlich an dem ganzen System sind diese Packliner, diese Säckchen, diese Vakuum-Säckchen sind halt richtig gut. Aber dann lass uns gleich im Thema bleiben, sonst verlieren wir den Faden oder den Drive dafür. Was ich halt finde, ist halt, es muss halt immer so ganzheitlich, also ich nehme jetzt mal die Grundausbildung. Ich nehme mal 2 Beispiele aus der Grundausbildung, die was mit Rucksack zu tun haben. Grundausbildungseinheit bekommt den Kampfrucksack, also den Flecktarn noch. Ja? Aber nicht mehr die Mehrzweckunterlage, sondern diese KSK-Aufpumpfmatte. Ja? Die haben keinen Rückenteil. Die haben einfach keinen Rückenteil. Und dann denke ich mir so, also entweder oder. Entweder gibt ihr den neuen Rucksack, so oder den alten mit der, oder die alte Mehrzweckunterlage. Ja. Weil das ist einfach, das Konzept ist halt so, dass die Mehrzweckunterlage ist das Rückenteil. So, oder was haben die da reingestopft? Handtücher oder irgendwas anderes? Pappe haben sie dann genommen. Also haben sich Pappe ausgeschnitten. Und das da zurück. Das ist dann halt nicht ausgegoren. Ja. Also das darf nicht passieren. Nächstes, jetzt hat die Grundausbildungseinheit die neuen Rucksäcke, benutzt aber die alte Koppel. Die Koppel versperrt den Beckengurt. Kann man nicht beides verwenden. Entweder Rucksack ohne Beckengurt oder für den Marsch die Koppel hinten draufschneiden. Also, und das ist halt etwas so, also, wenn ihr den neuen Rucksack gibt den halt zumindest die neue Weste. Muss ja nicht gleich SK4 sein, gibt ihm halt SK1-Schutz. Das reicht für den Grundbetrieb, SK1. Ja. Ja, du brauchst in Deutschland quasi, klar, train as you fight, aber SK1, Schießausbildung reicht SK1 für die Schießbahn etc. Ja, das ist,
Also, das war bei dem großen Thema train as you fight.
Ja.
Ja. Ja, so, und das ist halt eben tatsächlich ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann kommen wir in den Bereich Vollausstattung Bundeswehr. So, und da erleben wir jetzt halt immer noch die Auswüchse, wir machen das Ganze hier mit 70%. Wir haben 70% und keine Vollausstattung. Ja, und zum Glück, hat man das ja seitens der Politik erkannt. Ja, und ist da auch dran. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir das dann in den nächsten Jahren halt eben nicht mehr sehen, dass wir genau diese Diskrepanzen dann haben. Ja, aber ist natürlich genauso richtig. Ja, das kannst du nicht machen, dass wir da irgendwas zusammenschustern. Vor allem in der Grundausbildung geht es ja auch genau darum, diese kleinen Feinheiten, dieses Allgemeine, einmal wirklich zu lernen, um danach dann darauf aufzusatteln. So, wenn ich was improvisieren muss, dann lerne ich halt eben etwas anders. Handgriffe sind anders und so weiter. Ja, der Drill wird ein bisschen anders sein. Ja, und dann komme ich nachher in die, Spezialgrundausbildung, oder wenn ich die nicht habe, dann direkt in den Betrieb. So, ja, und dann warte ich auf meine Einsatzvorausbildung und dann die Einsatzausbildung, oder worauf warte ich dann, dass ich dann halt eben das nochmal mit dem echten Gesamtspiel halt eben lerne? Ja, das ist natürlich dann müßig, ne?
Genau. Ja, sehr gut. Haben wir das erstmal abgeschlossen? Kommen wir jetzt nochmal zum Aufgabenfeld militärische Nachrichtenwesen nochmal. Was kann man sich genau darunter vorstellen? Und ist es so klassisch, so dieser S2-Bereich, oder ist es mehr?
Also das ist mehr. Das militärische Nachrichtenwesen hat drei Hauptaufgabenbereiche und ich sag mal so einen vierten. Wir haben die Bereiche Aufklärung, Nachrichtenmanagement und militärische Sicherheit. So, und dann hast du natürlich noch in dem militärischen Nachrichtenwesen die Führung. So, aber für die brauchst du ja nicht extra ausgebildet werden. Ja, das kommt ja mit.
Ja.
So, und im Bereich Aufklärung, da hast du dann zum Beispiel sowas drin bei Heer und Luftwaffe, Drohnen. Mhm. Ja, ja. Feldnachrichtenkräfte fallen in dem Bereich Aufklärung. Mhm. Ja, also alles, was irgendwo Sensorik hat, ja, Informationen gewinnt, fällt in den Bereich Aufklärung. So. Dann hast du den Bereich Nachrichtenmanagement. Nur weil ich jetzt irgendwie, ich sag mal, ein Bild gemacht habe, ja, im Bereich Event oder ich habe eine Information bekommen, ja, beim Feldnachrichten, ist das ja noch lange kein Intelligence. Das macht dann nachher das Nachrichtenmanagement. Ja, die gucken sich das alles an, verdichten das Lagebild, machen dann nachher letztlich Produkte draus. So, und sorgen dann dafür, dass die Information ausgewertet, angefettet und brauchbar zum Nutzer kommen. So, und dann hast du natürlich noch die militärische Sicherheit, das ist das ganze Thema S2-Zaun. Ja, das, was die meisten ja natürlich auch kennen, ja, Sicherheitsüberprüfung, ja, ist das alles hier Personal, personelle Absicherung, materielle Absicherung, SAP-Schutz, ist das alles gewährleistet.
Ja, nice, ja, ist doch super beschrieben. Brauchen wir nicht lange.
Was sind die härtesten Typen bei Müllnachrichtenwesen? Sind es die Fernspäher oder schwierigste Ausbildung? Oder
sagen also, anspruchsvollste? Ich kenne, ja, also ich hab ein paar Leutchen studiert, die Fernspäher sind und das, was die machen, das ist schon krasser Scheiß und ich sag mal, das geht auch halt mega auf den Körper. KSK und Kampfschwimmer, also KSM, haben natürlich auch im Bereich Aufklärung zu tun. Ja, deswegen, ja, jetzt zu sagen, wer ist da der Krasseste, das maße ich mir nicht an. Mhm. Ja, aber alle, die, sag ich mal, irgendwo hinter den feindlichen Linien Aufklärung betreiben, die müssen natürlich physisch wie auch psychisch absolut auf der Höhe sein. Ja, und das ist
eine
enorme Herausforderung.
Das trifft sich nochmal gut, KSM nochmal kurz erwähnen, weil wir hören immer KSK und ich glaube auch ganz viele Menschen, die auch jetzt hier zuhören oder so, kennen immer KSK, außer die haben sich ein bisschen mit dem Teil Marine so beschäftigt, dann würden sie auch KSM mal gehört haben oder so, weil ich hatte auch einen Kameraden, der dahin gewechselt ist später und das sind halt auch, also wenn man da auch Berichte drüber sieht, einfach mal bei YouTube mal, ich will keine Werbung machen, aber YouTube ist halt die Plattform, wo es schnell geht, einfach mal echt eine ordentliche Reportage angucken, nicht die von der Bundeswehr gemacht, ne, vielleicht vom Spiegel oder so. So, das ist wirklich interessant. Also das sind auch wirklich, also Motherfucker, keine Ahnung, wie man das nennen soll, also kranke Typen halt, also wirklich, also unnormal und auch sehr in der Belastung halt, ne, also sehr, also ich sag ja, das ist einfach krass.
Ja, also, so. Wenn Dunkin' eine Werbung machen will, ich mache sie gerne.
Ja, sehr gerne.
Ihr könnt auch auf Instagram, könnt ihr einfach mal gucken, einfach mal oben Kampfschwimmer eingeben. Okay, und cool. Für unsere vielleicht tatsächlich jüngeren Zuhörer, man kann da auch mal einen Schnupperkurs machen. Also es gibt den verlängerten Truppenbesuch. Ja, ich nenne das Ganze mal Praktikum. Also mein Sohnemann, der ist ja auch gerade durch. Und cool. Da gibt es einen Werbetrupp beim KSM. Und da kann man tatsächlich dann mal reinschnuppern, wird auch physisch mal ein bisschen an seine Grenzen gebracht, ja, und kann da sich auch mit den Leuten mal unterhalten. Weil auch hier braucht man natürlich das Personal und das kann eben nicht jeder. Also da hat man eine sehr, 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 sehr hohe Quote von Leuten, die das natürlich nicht schafft. Aber es ist eine tolle Herausforderung. Wer sich dem stellen möchte, nur zu.
Ja, und ich bin auch der Meinung, ich habe nicht viele negative Meldungen über das KSM bis jetzt gehört. Ich hatte
alle Skandale sind im Heer. Außer ja, durch Fock mal so ein Absturz.
Genau, oder? Das stimmt natürlich. Aber wir
durch Fock und Heer, das ist so.
Wo ich im Afghanistan war, hatten wir auch einen, der so Rettungssanitäter war, den haben wir mal Spritze genannt über Funk, auch sehr interessant. Und der war auch irgendwie, irgendwas war da, irgendwas mit Marine, irgendwie kam der daher oder irgendwas Goldenes hatte er drauf. Auf jeden Fall war das ziemlich, ziemlich nice, wie der das erzählt hat und so und auch so Sachen da aus dem Nähkästchen geplaudert und ich so. So, wenn du mit den KSK-Soldaten dann rumgehangen hast, weil die ja bei uns mit dem Lager waren, wäre ja Quatsch, wenn das KSM mit dem Lager ist, was sollen die da so, ne? Aber dann hast du die halt anders eingeschätzt, als was er von der Erzählung hatte. Und dann dachte ich immer so, das sind vielleicht noch krassere Dudes, weißt du so. Aber das war ist schon ziemlich nice. Ist schon interessant.
Ja. Also das KSM ist auf jeden Fall bescheiden.
Bescheiden, genau. Ja, das trifft es gut, ja.
Ja, und das sind halt eben auch die Leute, die man dort haben will. Ne? Man braucht psychisch gefestigte Persönlichkeiten, die halt sowohl dem psychischen als auch dem physischen Druck gewachsen sind. Ja, und ich sag mal, keine schießmütigen Möchtegern-Rambos, ne? Die sind da deutlich falsch. Und das KSM ist eine ganz feine, familiäre Community. Wer das kann, der findet da eine militärische Heimat, die ist vielleicht einmalig.
Bescheidenheit ist ja auch ein Teil des Wertekompass.
Ja. Nur ja, stimmt.
Und danach ist vielleicht das erste U-Boot-Geschwader, aber jetzt höre ich auch auf.
Okay, kommen wir doch mal zum Planungsamt. Du bist doch Referent da, Aufklärung. Ja. Da bist du ja eingesetzt. So, so einfach mal diesen was wir uns darunter vorstellen können erstmal. Mhm. Und nochmal, wie dein Arbeitsalltag, aber einfach so ein Planungsamt. Das ist einfach so grob, so ohne Details, ohne wichtige Sachen, so, also so Geheimnisse oder so, aber so einfach so grob so.
Ne? Erklär uns mal Gleitzeit.
Ja.
Ja, dann war ich vielleicht zum Schluss. Also ja, ich bin der Referent Aufklärung See. Also du hast ja genau im Planungsamt wie überall auch, hast du ja Abteilungen, Unterabteilungen, Referate. Ja. So, und ich bin im Referat Aufklärung halt eben tätig und im Referat Aufklärung dann für die Projekte, die halt in der Dimension See abgebildet werden. Und letztlich ist das ganz stumpf gesagt Projektarbeit.
Ja.
Na, also wir machen Fähigkeitsentwicklung. Und das bedeutet letztlich, dass ich auf der strategischen Ebene ziemlich weit voraus vom Zeithorizont mit den Nutzern und den Bedarfsdeckern, was letztlich das Bundesamt für Ausrüstung und blablabla, hier das Bein, ja, das Beschaffungsamt, ja, wir sollen mal an unsere zivilen Zuhörer mitdenken, ja, ist die decken ja letztlich den Bedarf über Vertragsabschlüsse und so weiter und so fort. Mit denen arbeiten wir zusammen und versuchen letztlich Fähigkeiten zu entwickeln und dann Material zu beschaffen, die unsere Truppe braucht. So, und das funktioniert halt über Projektarbeit. Mhm. Ja, ich als Referent bin regelmäßig sogenannter IPT-Leiter. Also IPTs sind integrierte Projektteams. Ja, das kannst du mit der freien Wirtschaft ganz normal begleichen. Ah, okay. Du machst hier einen Kopf. Der Kopf kann ja der Nutzer machen. Also unten, ja, sagen wir mal, irgendein kleiner Marinesoldat hat eine Idee. Hier, so könnte meine Arbeit leichter werden. Geht zu seinem Vorgesetzten, sagt hier, ich habe da mal eine smarte Idee, stellt das vor, die finden das alle gut. Und dann kommt das von unten als Initiative. Ja, dann über den Dienstweg irgendwann bei uns rauf, wir bewerten das, sagen, yo, das ist eine Fähigkeitslücke, hat die Bundeswehr nicht, braucht sie. Dann wird der Bedarf anerkannt, in Zusammenarbeit mit BMVG und so weiter, und dann gibt es einen Auftrag. Plant das mal aus. Und in dem Moment, wo dann halt eben der Auftrag kommt, hier, macht mal, dann gründen wir so ein Projektteam. So. Und in dem Projektteam sind da verschiedene Player halt drin, alle, die notwendig sind, na, das Beschaffungsamt, dann der zukünftige Bevollmächtigte, also quasi der den Nutzer dann, na, aus der TSK, bei der Marine ist es regelmäßig das Marinekommando, da sitzen die Bevollmächtigten dann für dieses Projekt, die sich dann mit uns auf den Weg begeben. Manfi, du hast jetzt schon erwähnt, Leistungsbeschreibung, priorisierter Forderungskatalog, ja, was soll das Ding können, was muss es können, was wäre schön, was es kann, ja, da gibt's dann halt eben kritische Forderungen, es gibt Muss-Forderungen, es gibt Nice-to-have, ja, und das ist ein Prozess, der sich halt ein bisschen streckt, bis das alles so weit fertig ist, dass wir aus der Initiative eine sogenannte Triple F gemacht haben, vielleicht auch jetzt durch die Beschleunigung der Triple F mit Lösungsvorschlag, das ist aber Details, da sparen wir uns jetzt nicht nur ein bisschen Zeit. Ja. Und dann kommt es zu einer Auswahlentscheidung. Wenn diese Auswahlentscheidung getroffen ist, ja, dann kann irgendwann das Beschaffungsamt hingehen und kann sagen, hier, ja, wir machen jetzt eine Ausschreibung oder wir kaufen was aus dem Regal und so weiter und so fort. Und das machen wir alles gemeinsam. Das ist ein Prozess. Da jetzt in die Details auszugehen, würde ich den Rahmen sprengen. Mhm. Ja. Aber das ist im Wesentlichen mein Job. So, und sowohl von unten nach oben geht das, was ich euch gerade eben skizziert habe. Das kann aber auch quasi von mir vom Schreibtisch aus initiiert werden. Ja, also ich habe eine smarte Idee, wie ich halt eben eine Fähigkeitslücke in der Truppe schließen kann. Dann schreibe ich ein Papier zusammen, Und entweder geht's durch oder da sagt halt eben einer, ja, nee, finde ich nicht so gut. Dann machen wir es halt nochmal. Ja, oder halt eben auch gar nicht. Und genauso kann auch vom BMVG der Auftrag kommen. Ja? Also top-down, Leute, wir haben hier eine Fähigkeitslücke. Ja? Wir möchten uns ganz gerne für dieses, jenes, welches Aufgabenspektrum im Rahmen der Konzeptlandschaft Bundeswehr, ja, für LVBV aufstellen und dafür brauchen wir. Plant das mal aus. Ja, und mein Arbeitsalltag, ja, ich bin eine Schreibtischschubse. Ja, also das kann man ganz klar so sagen. Das ist Projektarbeit mit militärischem Hintergrund. Das
Ja,
ist alles. Ja, also
ist
ich
ja auch
komme ganz,
wichtig. Ist ja auch
ja,
wichtig, also.
ich komm ganz normal zur Arbeit. Du hast es angesprochen, Gleitzeit. Also ich bin da tatsächlich relativ frei. Wir haben hier ganz normale Arbeitszeiterfassung. Ich habe eine Telearbeitsausstattung. Ich reise sehr, sehr viel gerade. Na, also merkt man ja. Auch heute wieder unterwegs. Ich habe sehr, sehr viele Dienstreisen, aber auch weil ich den Dienstpost jetzt gerade frisch übernommen habe. Ja, ich habe 10 Projekte. Jedes Projekt hat ein integriertes Projektteam. In der Regel triffst du dich zweimal im Jahr. So, das macht schon 20 Dienstreisen, wenn ich jede Dienstreise tatsächlich
Ja.
körperlich an, also jedes Projekt tatsächlich körperlich immer vertreten möchte. Wir machen aber auch viel dann über Webex, na, je nach Schwerpunkt. Gibt natürlich auch Terminüberschneidungen und so weiter und so fort. Und ja. Ja,
Ja,
das ist
das
halt eine
ist gut, da.
Stabsverwendung.
Ja, das ist gut, dass wir darüber sprechen, auch so, wie es mit der Familie aussieht, Familie und Dienst jetzt, ne? Weil du bist ja viel unterwegs und da würden wir eigentlich auf die Auslandsthematik gleich mal kommen. Aber ich würde mal sagen, wir spiegeln das mal einfach in deinem normalen Dienstalltag jetzt im Inland einfach mal wieder, was du da so zu sagst. Wenn du heute nämlich warst du ja Leben in der Lage, haben wir ja gemerkt. Wir haben ja im Auto angefangen mit dem Podcast zu starten. Besser gesagt, saßt im Auto, bist auch nicht selber
Aber
gefahren.
Deutschland sagt nein.
In Deutschland WLAN sagt nein, also besser gesagt, Internet
Oder
sagt nein.
ja, genau.
Aber in Thailand hättest du im letzten Bus irgendwo in keine Ahnung, Phuket, wahrscheinlich funktioniert. Ne? Klappe auf, ne? Wir haben ja jetzt definitiv mal die Verwendung, also das Aufgabenfeld militärischer Nachrichtenwesen haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Waren auch zwei kurze, knackige Fragen, wo auch wirklich Gesprächsbedarf wieder war. Was natürlich brennend interessiert, weil ich ja vorhin auch in deiner Vita erwähnt habe, oder besser gesagt, Paul die so schön zusammengestellt hat, oder du die Information auch gegeben hast, dass du ja auch generell in den 6 Jahren schon, also in 6 Jahren ungefähr viermal im Einsatz warst. Und auch generell die Sache mit der USA ist ja auch immer noch so ein Thema, definitiv. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn man, sagen wir mal, ins Ausland versetzt wird oder auch generell reist, wie es generell mit der Familie aussieht? Hat man da, sage ich mal, gute Betreuung oder kann man die mitnehmen? Wie kannst du das generell so einfach für dich beantworten? Oder wie ist die Bundeswehr da aufgestellt, besser gesagt?
Also die Bundeswehr ist ja da orientiert an den Regelungen vom Auswärtigen Amt. Ja, das ist schon mal das Erste, sag ich mal, was wichtig ist zu wissen, weil viele schimpfen wir immer auf unseren Dienstherrn Bundeswehr für ganz, ganz viele Regelungen, ob das unsere normale Bezahlung ist oder wo wir auch gleich kommen, Ausland. Und da ist die Bundeswehr aber seltenst Herr der Lage tatsächlich, ja, weil wir zum Beispiel im Bereich Dienstrecht ganz oft ans Innenministerium uns orientieren müssen, weil die da den Takt vorgeben. Und hier im Ausland ist es zum Beispiel auch das Auswärtige Amt, was da gewisse Dinge einfach vorgibt. Ja. Aber generell ist meines Erachtens nach die Bundeswehr da sehr, sehr gut aufgestellt. Wirst aber auch von anderen Kameraden anderes hören. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn du davon ausgehst, das ist wie im Schlaraffenland und du legst dich einfach zurück, machst den Mund auf und dir fliegen dann gebratene Täubchen ins Maul. Nee, so ist das nicht. Also du musst dich tatsächlich schon selber auf den Weg begeben. Und wenn du dich selber auf den Weg begibst, dann wird dir auch geholfen. Ja, du bekommst zum Beispiel bei der Versetzung ins Ausland einen Leitfaden, ja, von deinem Personalführer, der zum Beispiel bei uns in der zweiten Auslandsverwendung so gut wie gar nicht zugetroffen. Ja, weil der war für die USA, da hast du große Standorte und das, was an den großen Standorten dann gemacht werden musste, das war da drin auch abgedeckt. Ich war in Annapolis ein Einzelkämpfer und da hat man weder mit den dortigen Behörden vor Ort einen Kontakt, noch gibt es eine Mietobergrenze. Das heißt, auch da war so ein bisschen in der Schwebe, was handle ich letztlich am Markt orientiert mit der Wohnungsfürsorge dann als Mietobergrenze aus. Na, da muss ich selber dann halt eben auch los und ein paar Daten halt eben noch einspielen. Und dann ist das ein Geben und Nehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl für die Verwendung in Shape, also in Belgien, als auch in den USA, war ich super zufrieden mit der Betreuung der Bundeswehr. Bin aber auch ein proaktiver Typ. Ja, also ich warte nicht darauf, ja, dass mir irgendjemand irgendetwas bringt, ja, sondern ich habe ja, ich sag mal, in der Regel Kontaktdaten, Telefonnummern, so, und die Leute rufe ich an. Ja, und dann sage ich, hey, pass auf, was braucht ihr von mir? Was könnt ihr mir liefern? Und ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Hinweis für jemanden, der vor einer Auslandsversetzung steht, kümmert euch. Ja, kümmert euch selber, genau. Ja. Wartet nicht. Und dann kann das auch wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung sein. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für viele von uns im Ausland tatsächlich sogar besser gegeben als im Inland. Na, weil im Inland haben wir die Dienststellen, wo wir sie haben. Wir haben den Auftrag, wie wir sie haben.
Ja,
und im Ausland, da kannst du deine Familie eben mitnehmen. Ja, unter bestimmten Voraussetzungen, die dann aber eher persönlicher Natur und persönlichen Geschmacks halt eben auch sind. Ja, weil wenn die Frau zum Beispiel auch mit beiden Beinen fest im Berufsleben steht, muss man sich das natürlich gut überlegen, ob man diesen Schritt wagen
oder ist sie oder vielleicht nicht. Auch auf einmal noch eine Soldatin oder irgend sowas. Es gibt ja alle Möglichkeiten dabei. Genau. Ne? Also das ist ja wirklich, das ist gar nicht so einfach. Aber provokant jetzt nochmal gefragt, welche aus, was fandest du denn besser, Belgien oder USA?
Das kann ich dir tatsächlich nur stabsoffiziermäßig beantworten.
Das ist immer gut.
Sowohl als auch. Ja, und
ich
zwar aus
unter. Von der Bundeswehr.
Nee, also das wird jetzt so eine Wischiwaschi-Antwort, weil ich betrachte das aus zwei Blickwinkeln. Shape, das Komitee, was ich da gemacht habe und die Aufgabe, die ich dort hatte, die war dienstlich maximal fordernd und auch maximal erfüllend. Und war nach Kompaniechef die erste Verwendung, wo ich mich, ich sag mal, wieder ein bisschen akklimatisieren musste, dass ich jetzt nicht meine Kompanieführung habe, dass ich keine Menschen mehr unmittelbar führe in diesem großen Gebinde, sondern wieder die Spinne im Netz bin, meiner Chefin den Rücken frei halte, sie vertrete und ein Spektrum auf einmal sich wieder gezeigt hat, was im Schwerpunkt halt eben nicht Menschenführung hat.
Ja.
Und sowohl fachlich als auch netzwerktechnisch habe ich bisher keinen Dienstposten gehabt, der mir das bieten konnte.
Okay, krass.
Und deswegen war das wirklich Nonplusultra. Und auch auf der Ebene, also höher geht das nicht in meinem Bereich. Das war ein Gremium auf der strategischen Ebene, wo wir dem Chairman des Military Committee, also dem höchsten militärischen Gremium der NATO, direkt reportet haben.
Ja,
und wenn meine Chefin halt eben nicht da war, dann habe ich das gemacht.
Ja, nice.
Stabil. So, und das war halt eben wirklich eine schöne, erfüllende Sache. Kommen wir zu den USA.
Ja.
Da ging es halt eben wieder um junge Kameradinnen und Kameraden. Und das auch noch quasi nicht von der eigenen Nation, ja, sondern dort habe ich die Ehre und die Aufgabe gehabt, US-Offizieranwärter auszubilden und das natürlich vorrangig für das, was ich einkauft war, nämlich den Deutsch beizubringen in Sprache und Kultur. Also ich habe da tatsächlich den Deutschlehrer als Zweitsprache gemacht. Aber du merkst halt eben ziemlich schnell, und ich glaube, da kommen wir im späteren Verlauf ja auch noch dazu, dass eben die Ausbildung in den USA deutlich anders ist. Ich will jetzt mal ganz bewusst nicht von besser oder schlechter reden, sondern anders als im Vergleich zu Deutschland. Und da kamen dann ziemlich schnell Inhalte dazu, die ich denen dann ausgebildet habe, die mit unserer Militärkultur zu tun haben.
Mhm.
Und das ist einfach mega. Wenn du jungen Menschen deinen Prägestempel aufdrücken kannst, die das auch noch annehmen, umsetzen. Und wenn du dann das Feedback bekommst, hey, das hat mir nicht nur hier für Deutsch geholfen, sondern auch noch in vielen, vielen anderen Bereichen. Ja, ich gehe jetzt wesentlich entspannter, ich habe ein besseres Zeitmanagement, ich habe ein besseres Aufgabenmanagement, ich fühle mich hier deutlich besser vorbereitet, dann ist das als, ich sag mal, Ausbildungs, als Lehrer und als Ausbilder eigentlich das Schönste, was du dir vorstellen kannst, weil du hast nicht nur fachlich in denen was bewirkt, sondern du hast sie tatsächlich ein Stück weit weiterentwickelt. So, Und von der Familie her war beides schön. Also Belgien war schön. Die Kinder sind dort auf eine internationale Schule gegangen, haben ihr cool. internationales Freundesnetzwerk aufgebaut. Meine Frau, die hat das genossen, in den Staaten genauso. Ja, also die Kinder sind da dann auch auf eine ganz normale staatliche Highschool gegangen.
Abgefahren. Vor allen Dingen, was die auch alles, also ich finde das ja auch so fasziniert auch, was du Kindern ja auch im frühen Alter halt extrem viel schneller beibringen kannst oder lernen, also lerntechnisch mehr viel auf, also viel mehr aufnehmen können. Ja. Und das ist halt natürlich richtig gut, wenn, sage ich mal, jetzt der Vater natürlich jetzt diesen Werdegang gemacht hat und das mitnehmen kann und das wirklich super gefördert wird. Das ist einfach, also für die hat das ja nur Vorteile. Ne? Und natürlich vielleicht auch irgendwelche Nachteile. Man ist dann wieder mal weg, man ist wieder da. Aber das, ich sag mal, mit dem Alter her sagt man dann vielleicht, boah, krass, das war eigentlich doch gar nicht so verkehrt. Ne? Finde ich mega interessant. Ne?
Und wenn das ja, also da stimme ich dir in weiten Teilen zu. Ja, muss aber ergänzen, also meine Kinder waren schon Teenager, als wir nach Belgien gegangen sind. Ja, und mein Großer, also ich bin jetzt 41, mein Großer, der ist 19, hat jetzt gerade die Feldwebel-Eignung bekommen, geht zur Bundeswehr. Und meine Tochter, die ist 16 und ist jetzt gerade in der Findungsphase, was sie tut. Also von daher war die schon relativ groß. Und da kam dann halt eben der Nachteil hier mit Freunden und so weiter. Aber das kaschieren ja heute Social Media und Internet relativ gut. Ja, also das, was es früher halt eben nicht gab, dass du easy peasy Kontakt halten kannst, das hast du ja jetzt. Ja, also von daher, man ist nicht aus der Welt. Und die Bundeswehr hat dann auch tatsächlich schöne Benefits. Jeder von uns konnte jedes Jahr einmal mit subventioniert einen Heimaturlaub machen.
Ja.
Ja, also auch sowas ist dann tatsächlich drin. Auch wieder, das legt das Auswärtige Amt die Grundregeln fest. Wir flanschen uns da an. Aber es gibt halt eben wirklich viele Benefits, dass man sagen kann, man ist auch nicht aus der Welt, man kann ins Heimatland. Das bietet schon einiges.
Ja, nice. Ja, sehr gut. Dann nochmal so normaler Tag als Dozent in Amerika. Wie kann man sich den so grob vorstellen? Also du hast ja viel selber ausgebildet, hast den Deutschlehrer jetzt auch noch gespielt nebenbei. Oder besser gesagt, die dann ein bisschen mehr dann, was natürlich mit zur Aufgabe wahrscheinlich gehörte. Aber kannst du da so grob so einem so einen Tagesablauf erzählen für dich, der wichtig
war?
Ja, das
kann ich machen. Also würde aber auch ganz gerne noch dazugeben, die Dozententätigkeit ist natürlich das eine.
Ja.
Das andere ist da tatsächlich die repräsentative Aufgabe und auch eine koordinierende Aufgabe. Ich habe das immer, sag ich mal, für den Laien so ein bisschen als so wie so ein kleiner Schulattaché bezeichnet. Mhm. Ja, weil das ist natürlich eine Memorandum of Understanding, also das ist ein englisches Wort, nichts weiter für einen Vertrag, ja, für eine Vereinbarung zwischen Deutschland und den USA. Und da tauschen sich natürlich dann die Universitäten der Bundeswehr mit der United States Naval Academy aus. Ja, und auch die Marineschule Mürwik, ja, was ja unser Pendant ist zur Offizierschule, tauscht sich aus mit der United States Naval Academy aus. Weil wir haben es getrennt. Ja, wir haben halt eben Universität und Offizierschule nicht in einem. Die haben es ja in einem. Also die United States Naval Academy ist quasi die Offizierschule und die Universität in einem. Ja, und dementsprechend haben wir auch ein Austauschprogramm, darüber habe ich mich gekümmert. Wenn wir Besuchergruppen bekommen haben, da musste ich mich drum kümmern. Wenn zum Beispiel auch einfach mal jemand vom BMVG kommen wollte, der sich das mal angucken wollte, wie machen die das? Ja, dann bin ich der entsprechende Point of Contact gewesen. Wir haben unsere Werbeauftragte da gehabt, Dr. Eva Hügel. Ja, auch das habe ich dann organisiert. Also es ist tatsächlich noch ein bisschen was drumherum. Und ansonsten die reine Lehrtätigkeit. Ich habe Montag, Mittwoch und Freitag habe ich von morgens um 7.55 Uhr bis um 12.55 Uhr Unterricht gehabt.
Ja.
Das waren die Kurse, die ich gegeben habe. Und ansonsten habe ich die Zeit für Kursvorbereitung, Nachbereitung, Kontrolle von Arbeiten und so weiter und so fort, ne? Weil letztlich ist das wie an einer Universität ja dann eben auch, weil es nun mal ja kombiniert ist. Die schreiben Hausarbeiten, die schreiben Aufsätze, genau. Das muss alles nachbereitet werden. Und da war ich aber in meiner Gestaltung eben auch wieder relativ frei. Na, du hast natürlich den normalen Tagesdienst, den du erfüllen musst, ja, aber wann ich was mache, das ist wirklich das Schöne, da habe ich eine linke, rechte Grenze, die ich nicht sehe, weil ich da mein eigener Herr bin.
Genau, und da nochmal auf Bezug, hattet ihr auch andere Nationen, die noch Teil waren, also quasi Marine, also ich bin ja so totale Laie, aber Marine von anderen Nationen halt, die jetzt auch damit ausgebildet haben. Ja, genau, das ist ja auch mal, hast du da so Nations, kannst du da so ein paar nennen, die wichtig waren Fall. Vielleicht?
Also erstmal ist wichtig zu wissen, dass wir, also ich war da nicht der einzige Austauschoffizier, sondern wir haben dort 10 Nationen, die dort insgesamt dauerhaft vertreten sind. Ja, 10 Nationen, 11 Familien. Warum 11? Weil Japan 2 schickt. Ja, und da sind wir jetzt auch schon dann bei den Nationen. Also wenn ihr die mal wissen wollt, das ist Japan, Großbritannien, Frankreich, Israel, Brasilien, Mexiko, Spanien,
krass.
Deutschland. So, und jetzt komme ich gerade. Mexiko und Südkorea.
Ah, okay.
Da haben wir sie alle.
Krass, krass. Na?
So, und es gibt einige Nationen, die schicken halt einen Senior. Deutschland ist eine davon. Und die anderen Nationen, die sind alle so auf dem Level Hauptmann, Kapitän, Leutnant.
Okay.
Ja, bevor die dann zum Beispiel Kommandant oder Einheitsführer werden. Und wir sind dann auch in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt. Also wir haben welche im Languages and Cultures Department. Ein Japaner zum Beispiel und ein Mexikaner, die waren mit mir dort in dem Bereich. Die meisten Offiziere werden im Bereich CNAV eingesetzt. Also Navigationstraining und die segelnden Einheiten, die da haben. Also quasi, wie bewege ich ein Schiff von A nach B. Ja. Und einige werden auch noch im Bereich Elektrotechnik eingesetzt. Und dann hast du bei den Studenten über 30 Nationen vertreten. Hm. Über 30 Nationen. Oh, du hast die Nationen, wo die USA ein höheres strategisches Interesse in der Kooperation hat. Die machen sogar die gesamten 4 Jahre dort an der United States Naval Academy. Hm. Deutschland hat bisher immer nur für ein Herbstsemester geschickt. Na, also in Deutschland studieren wir ja in Trimestern, in den USA machen wir das in Semestern. Das heißt, wir haben da einen halbjährlichen Austausch gehabt. Jetzt ist man tatsächlich am Überlegen, auch nicht nur an der United States Naval Academy, sondern generell mit den USA, ob man sich da nicht auch für das Vierjahresmodell entscheidet. Ich weiß, dass es da Überlegungen gibt, ob das schon jetzt komplett final abgeschlossen ist. Das weiß ich nicht. Deswegen will ich da auch nicht ganz zu viel zu sagen, aber die Überlegungen sind halt da.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, die letzte Frage nochmal dazu, auch die interessanteste. Ich hoffe, die sprengt den Rahmen auch nicht, weil wir den Rahmen eigentlich nicht so lange ziehen wollten noch zum Schluss jetzt. Aber was könnte die Bundeswehr in Bezug auf die Ausbildung der Offiziere und in Bezug auf das Thema Führung noch von den USA lernen? Erstmal Fragezeichen aus deiner Erfahrung. Und was machen wir vielleicht in Deutschland schon besser?
Ja, das kann ich dir auch tatsächlich relativ kurz beantworten.
Wir sind besser. Nein.
Nee, wir sind tatsächlich anders. Ja, und es gibt Dinge, die ich aus der USA ganz gerne nach Deutschland bringen möchte. Und genauso gibt es Dinge halt eben von uns, die zwingend brauchen. Das, was wir erstmal von den USA übernehmen könnten, die haben eine Physical Mission. Da sind wir noch lange nicht. Ja, also alles, was im Bereich Sport dort stattfindet, ist wirklich krass. Also wer da nicht fit wird, ja, weil das ist hier nicht wie bei uns, ja, du wirst angehalten, deinen Sport zu machen und dann machst du mal hier ein bisschen IGF und ein bisschen BFT und so weiter und so fort. Das läuft da komplett durchstrukturiert. Ja, und wer da nicht regelmäßig den Brigade-PFT, Physical Fitness Test, schafft, der kriegt halt Zusatzstunden. Der
wird da muss ich einmal zwischengrätschen. Ich hatte einen britischen also Kumpel oder wie auch immer, ne, also auf jeden Fall, der bei der britischen Armee war, und der hatte auch damals, hatte der die sportliche Leistung nicht mehr absolviert, wo die damals noch hier in Deutschland stationiert waren, in Gütersloh oder so. Und der wurde degradiert. Also der wurde quasi vom Dienstrang runtergenommen und musste, glaube ich, also es ist kein Scherz, rückwärts mit so einem Autoreifen rückwärts über so einen Footballplatz 25 Mal laufen oder so, um sich das auch wieder zu erarbeiten. Oder musste, glaube ich, auch einen Lehrgang in England nochmal machen oder sowas. Also richtig so eine Bumpfist, weißt du, so richtig so, ey komm, den hauen wir richtig auf die Schnauze. Der muss mal klarkommen. Das geht halt gar nicht, ne? Also ich find's krass. Deswegen, also da kann ich das gut nachvollziehen, wie du das meinst.
So ist ja, das ist natürlich das andere Extrem, was ich maximal ablehne. Ja.
Deswegen landen die auch alle im Knast nach der Dienstzeit in Großbritannien, ey.
Das hat halt nicht mit guter Menschenführung zu tun.
Natürlich.
Aber das geht tatsächlich in den Staaten jetzt an der United States Naval Academy wirklich anders und strukturierter ab.
Ja.
Das ist schön. Und wenn du an der United States Naval Academy, egal wen, fragst, was die produzieren, dann sagen die dir Führungsnachwuchs für Politik, geil. Gesellschaft und Militär.
Richtig.
Und das steht auch genauso in deren Credo drin. Hm. Wir haben eine dreiteilige Mission. Wir bereiten unsere Offizieranwärter mental, physisch und moralisch darauf vor, Führungspositionen in Zivilgesellschaft, Politik und Militär wahrzunehmen.
Ja.
So, und gehst du bei uns an die Schulen und fragst mal, was wird denn hier produziert? Offiziere.
Ja.
So. Mhm. Und da ist ein Unterschied. Ja? Aber der ist halt eben auch in dem Gesamtsystem zu verorten. Aber das ist halt eben das, was es smart macht, weil das ist ein deutlich breiterer Ansatz.
Ja, so. Definitiv.
Na, also wie gesagt, Sport und dann halt eben so dieser Gesamtansatz, na, was machen wir hier eigentlich? Weil da brauchen wir uns auch nicht verstecken innerhalb der Bundeswehr. Ja, wir produzieren nicht nur Offiziere, sondern wir produzieren Führungskräfte.
Ja.
Ja, da ist die Bundeswehr ziemlich weit vorne und die freie Wirtschaft weiß heute tatsächlich, was sie an guten Offizieren hat. Ja, deswegen wird ja auch der eine oder andere rausgekauft.
Ja, ich finde es auch interessant, wenn ich zum Beispiel nochmal in meine Dienstzeit wieder zurückgehe. Wir haben auch damals einen österreichischen, war der Österreicher? Ich glaube ja, Österreicher Offizier bei uns gehabt. Ich finde auch dieser Drive von anderen Nationen, ne? Also die haben so irgendwie so einen bestimmten Drive, die sind irgendwie so ein bisschen so, also er sah auch so agil aus und so, ne? So wie man sich das richtig vorstellt, so ein kerniger, drahtiger Typ, trotzdem wirklich strukturiert und wirklich vom Auftreten sehr sicher. Und du denkst dir dann so, alter Schwede, und dann siehst du auf einmal Hans Wurst wieder da langlaufen und denkst so, ciao, ich will auch keinen schlecht machen natürlich, ne? Weil es gibt auch immer übelst andere Stärken, die Menschen haben, definitiv. Das muss ja nicht das Aussehen bestimmen natürlich. Aber da habe ich auch immer gedacht, krass, ich dann so, da kann man schon ganz gut so hingucken so manchmal und das auch so. Ja. Aber das liegt dann auch vielleicht daran, ist es auch insgesamt vielleicht auch eine reine Berufsarmee nur noch oder so, ne? Wie man das ja damals bei den Österreichern eine Zeit lang dann so hatte. Und dann ist es auch ganz anders natürlich, ne? Auch ein bisschen anzusehen ist kein Zeitsoldat bei den Offizieren natürlich eigentlich so und so nicht. Aber auch gegenüber anderen Dienstgradgruppen jetzt bei uns insgesamt. Ne? Also ich kann nur von Kern natürlich sprechen. Aber da natürlich.
Also anders trifft es immer ganz gut. Ja, Vergleiche zu ziehen, na, ist immer ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, das ist das, was ich von denen mit rübernehmen würde.
Mhm. Aber darf ich auch ganz kurz? Also man muss aber auch sagen, das, was bei uns generell ja falsch läuft, und nicht nur Offiziere sollten ja fit sein, sondern bei uns ist das quasi körperliche Leistungsfähigkeit, wenn es, sag ich mal, zu Spitzen kommt, ist ja das, was quasi immer als erstes so weggestrichen wird, so ungefähr, ne? Oder Paul Bill und diese Sachen. Das finde ich natürlich schade, weil ich natürlich auch weiß, zum Beispiel, wenn man jetzt französische Einheiten will, dann braucht man vor 9, 10 Uhr gar nicht anfangen, weil die sind da morgens immer beim Sport, ne? Also von daher, das ist, finde ich schon wichtig, dass man auch sagt, das ist ja für jeden erstmal wichtig. Und da müssen wir halt irgendwie bei der Bundeswehr irgendwann mal, also ich glaube, es ist erkannt und auch mit den, sag ich mal, auf der Papierlage stimmt das auch irgendwie schon so, aber halt so ist, wie sagt man immer, es ist halt nicht auf dem, das Papierwert, auf dem es geschrieben ist, wenn keiner bereit ist, es auch durchzusetzen und dann halt auch noch zu kontrollieren in dem Sinne. Ne? Das ist halt immer die Sache und vielleicht müssen wir auch irgendwie so einen Sinn finden, dass man sagt, okay, vor 9 Uhr bei der Bundeswehr passiert erstmal nichts außer Sport. Weißt du, was ich meine? So, zumindest halt jetzt für die Truppe vielleicht mal. Ich weiß es nicht, weil ganz ehrlich, ja.
So, ja, wenn es an mir geht, ja, dann machen wir das genauso, wie du gerade eben gesagt hast, oder zumindest ähnlich. Ja, es gibt viele, viele Aufgaben, die wir heutzutage bis in die kleinste Teileinheit machen müssen. Wo ich mir die Frage stelle, muss das tatsächlich alles genau so sein? Ja, was ist tatsächlich mein Hauptauftrag? Wo kann ich eine Priorität setzen? Ja, und wenn die Physical Mission halt für, ich sag mal, die nächste Meldung für Stab XY hinten runterfallen muss, dann haben wir ein Problem. Ja. Aber wir haben in der Bundeswehr auch oftmals kein Erkenntnisproblem. Ja, eigentlich wissen es alle, sondern wir ja. haben dann ein Umsetzungs- und ein Priorisierungsproblem.
Ja, genau.
Ja, ja, ja und nice. Was sie von uns haben können, führen mit Auftrag, wird da ausgebildet. Wird aber an der USNA nicht umgesetzt. Also die sind dort von morgens um 5 bis abends um 23 Uhr komplett durchgetaktet mit einem Schedule. Ja, und das haben wir vielleicht an der Marineschule Mürwik auch, ja, dass du einen fixen Tagesplan hast und so weiter und so fort. Aber spätestens an den Universitäten findet ja das statt, ja, was ich so salopp immer als Erwachsenwerden bezeichne. Ja, nämlich, dass du dich um dich selber kümmern musst, ja, dass du deine Zeit selber einteilen musst, dass du im Bereich Aufgabenmanagement reifst, ja, und dass du dich weiterentwickelst und deinen Horizont wirklich erweiterst. Und das findet an der United States Naval Academy nur bedingt statt, weil es halt eben extremst verschult ist. Da habe ich jetzt gerade von deutschen Stud-Offizieren leider lernen müssen, dass das auch in einigen Bereichen bei uns durch den Bachelor-Master ebenfalls in diese Richtung läuft, aber bei weitem halt eben nicht, wie es an der United States Naval Academy ist. Und du hast immer jemanden, der die tritt oder kontrolliert. Ja, das heißt, die brauchen sich gar keine Gedanken mehr machen. Das ist nämlich die Kehrseite der Medaille. Um eigene Kalenderpflege, um eigene Termine halten. Ja, also alles das, sag ich mal, was bei uns so zum guten, normalen, ich sag mal schon gesellschaftlichen Ton hört, dass du dich um sowas halt eben selber kümmerst, weil ansonsten bist du halt lost. Das lernen die nicht. So, und da wird der Lehrkörper halt tatsächlich noch hingehalten und sagt so, ihr seid dafür verantwortlich, dass die Aufgaben pünktlich reinreichen. Wo ich dann gesagt habe, nee, wir machen das hier den deutschen Weg. Ja, und da haben die dann halt eben auch ein bisschen was von. Ich habe den Semesterplan gegeben, dann haben die von mir noch einen Kalender gekriegt, da steht alles drin. So, dann habe ich die für einen Test, den wir schreiben, Vokabeltest, einmal dran erinnert. Und dann war gut. Ja, dann habe ich dann trotzdem noch drei Blöde angeguckt, als ich gesagt habe, jetzt nehmen wir die Zettel raus. Ja, wie? Nee, habe ich nicht dran gedacht. Ich sehe, ja. Was halt Pech.
Ja.
Ja, dann schreibt man das da hin, was halt eben kommt. Nein, also wie gesagt, Auftragstaktik, Zeitmanagement und sowas alles, das hören die da einmal kurz, dann geben sie es vielleicht nochmal für einen Test wieder und dann haben sie es aber vergessen, weil es da nicht gelebt wird. Das ist etwas, da sind wir Deutschen tatsächlich wesentlich besser aufgestellt. Ja, wir haben die Möglichkeit, uns im Rahmen von Führen mit Auftrag zu entfalten und da sind wir eine ganze, ganze Menge weiter selbstständiger. Ich sehe es auch im Vergleich, wenn ich dann meine Leutnante zur See im Austausch drüben habe, im Vergleich zu den First Class Midshipmen, die dann auch auf dem Weg und Dienstgrad, ich sag mal, vergleichbar sind, das sind Welten, die da aufeinandertreffen. Ja, also da sind unsere wirklich von der Reife, vom Reifungsprozess her deutlich weiter, weil man sie lässt. Ja, weil man sie einfach lässt, weil du eine linke, rechte Grenze setzt und da drin können die sich bewegen. So, und an der United States Naval Academy hast du keine linke, rechte Grenze, sondern du hast ein Korsett.
Also quasi so dieses, man wächst mit seinen Aufgaben, weil man sie selber erledigen muss. In dem Sinne.
Ja.
Okay. Gut, jetzt noch eine kleine Spaßfrage, oder was ist Spaßfrage? Warst du bei so einem Spiel Army vs. Navy dabei?
Bei Army vs. Navy war ich nicht dabei, weil die Karten sind arschteuer.
Echt? Ah, okay. Ja, gut, das ist, so ein College-Highlight
im Jahr. Ja, ne? Genau. Also ja. Auch bei uns, sag ich mal, als Angehörige der Institution schlägt das immer noch ordentlich zu Buche.
Okay.
Aber ich war bei einem anderen Spiel dabei gegen ein anderes College und das ist immer ein Highlight. Also natürlich ist Army vs. Navy das Highlight, ja. Aber das andere, das ist auch wirklich gut.
Okay.
Das wird wirklich ziemlich.
Und wie oft hat die Navy gewonnen, solange du in den USA warst gegen die Army?
Einmal.
Einmal, okay. Gut. Wie lange warst du da?
2 Jahre, 7 Monate.
Ja, gut, dann.
Krass.
Fast 50%. Das ist.
Also noch führen wir die Gesamtstatistik.
Ja, das ist okay, gut, sehr gut. Alles klar. Noch. Gut. Gut, Dampfi. Was gibt's noch?
Ja, wunderbar. Nee, eigentlich sind wir durch. Das war informativ. Ja,
durch sind wir, waren wir am Anfang der Sendung schon.
Waren wir auch schon, natürlich, klar. die Wörter, die ich heute wieder mitnehme, ist Zwiebelprinzip auf jeden Fall. Fand ich ganz interessant.
Ja, das ist geil.
Dann noch Work Harder, nicht unbedingt, nämlich Work Smarter auf jeden Fall. Das ist auch eine gute Sache. Das ist auch nice, aber sonst nehme ich wie immer alles mit, dass es interessant war und dass wir wieder einen Gast hatten, wo wir informativ quasi jetzt auch wieder den kleinen Teil. Ich sage immer den kleinen Teil, weil es wirklich 16.000 oder roundabout plus minus, keine Ahnung sind,
ja.
Ist es ja wichtig, dass da auch drüber gesprochen wird. Ne? Also das ist immer interessant. Vor allen Dingen jetzt auch bei deinem Werdegang, glaube ich, können sich da auch viele auch eine Scheibe abschneiden. Ne? Also das ist echt tipptopp. Dafür danke schon mal, dass du dir die Zeit auch genommen hast. Das ist ja auch wichtig. Wir nehmen uns die Zeit. Du nimmst dir die Zeit.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ne?
Sehr also. Gerne, sehr gerne. Mamfi hat auch, es gab auch 3 Fragen, wo Mamfi nichts gesagt hat. Das gab es noch nie in der Bundi-Talk-Zeit, definitiv.
Ja gut, wenn es erklärt war.
Es war wirklich super. Es ging fließend über und ich dachte so, ist er noch da? Aber ich habe ihn noch gesehen. Es war kein Standbild. Seine Frau hat ihn nicht verprügelt im Hintergrund. Deswegen war es definitiv, war er auf jeden Fall anwesend.
Ich trage immer lange Sachen, damit man die blauen Flecken nicht sieht.
Ja, sonst habe ich nichts mehr, sonst... Ja,
doch, deine ja. Social-Media-Auftritte. Sag mal, wo man dich findet.
Genau. Also, ihr findet mich bei Instagram, ganz normal unter meinem Klarnamen. Müssen wir mal gucken, Reinfeld Matthias ist die Reihenfolge. Es gibt auch
steht zwei ja andere im Folgentitel auch, ne?
Ja, gibt auch zwei andere Profile, aber die werden einfach von Insta nicht gelöscht. Und ansonsten findet ihr mich auch ganz normal unter meinem Klarnamen auf LinkedIn und auf X.
Nice. Und super. Ich würde auch sagen, alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Das ist das Allerwichtigste daran, definitiv. Und sonst sind wir durch, definitiv. Okay. Und dann wünsche ich euch noch ein gesegnetes Highlight-Wochenende, wie auch immer.
Prima. Ich bedanke mich recht. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Uns auch.
Uns auch. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Jo, tschüss.
Das war ohne Gewehr der Bundi-Talk mit Dampfi und Mamfi. Ihr findet uns bei Blue Sky unter @ohne-gewehr.com. Vielen Dank an das Team im Hintergrund mit Redakteurin S, Business Brojan und Tommy Gunn. Herzlichen Dank auch an Paul für die hervorragende Sendungsvorbereitung und die redaktionelle Arbeit. Kontaktieren könnt ihr uns neben den Social Media Kanälen auch unter der E-Mail lono@ohne-gewehr.com. Solltet ihr Interesse an einem Gastauftritt haben, schreibt einfach eine E-Mail an redaktion@ohne-gewehr.com. Auch könnt ihr uns auf sprachnachricht.ohne-gewehr.com eine Sprachnachricht zukommen lassen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr seid ein wundervolles Publikum. Macht es gut und ruhigen Dienst.
Anzeige ist raus.
Dampf wie an alle. Ich schalte ab. Ende.